Herzlich willkommen zu unserer 28. Folge von Echte Puppen. Diesmal geht es um therapeutisches Puppenspiel und wir sind zu dritt wieder vor dem Mikrofon. Wir haben André dabei. André sitzt hier mit einer Sonnenbrille, weil die Sonne wunderschön in seine Praxis in Steglitz hineinscheint. Ihr könnt euch das so vorstellen, alles ist wunderschön in Gelb und Grün und Weiß gehalten. Maria passt hier auch perfekt mit hinein.
Wir werden noch einen Fotobeweis liefern.
Ja, wir liefern einen Fotobeweis. Und ja, ich bin schon ganz, ganz gespannt, was wir heute alles erfahren werden über die Puppen im therapeutischen Zusammenhang. Und ich gebe das gleich mal an Maria weiter.
Ja, wir knüpfen heute nochmal an unsere Folge über Sprache letztes Jahr. Ihr erinnert euch vielleicht, das war eine sehr beliebte Folge. Und in der Folge ging es ja darum, wie wir die Tätigkeit des Puppenmachens benennen und welche Wirkung unterschiedliche Begriffe haben. Da haben wir länger über den Bereich Sprache schafft Wirklichkeit gesprochen und sind da mal so ein bisschen tiefer eingetaucht in einzelne Begrifflichkeiten und welche, ja, was sie eigentlich implizieren oder was wir damit eigentlich sagen. Und wir kamen damals auf über 15 Bezeichnungen, unter anderem eine Puppe nähen, basteln, produzieren, bauen, erschaffen, in die Welt bringen und gebären. Und in der Recherche stießen wir auch auf die Formulierung eine Puppe schöpfen von Gudrun Gauder, die uns besonders ansprach. Gudrun Gauder ist heute 73 Jahre alt. Sie ist Kinder- und Familientherapeutin mit einer besonderen Beziehung zu Puppen. Gemeinsam mit ihrem Partner Hans-Jürgen Gauder erforschte, entwickelte, praktizierte und lehrte sie das therapeutische Puppenspiel. Die beiden haben 30 Jahre lang ein Ausbildungsinstitut geleitet und trugen maßgeblich dazu bei, die Puppenspieltherapie in Deutschland bekannt zu machen und zu etablieren. 2019 schlossen sie altersbedingt ihr Institut. Hans-Jürgen Gauder ist bereits verstorben und eine jüngere Generation hält jetzt Ausbildung und Praxis des therapeutischen Puppenspiels lebendig. Ja, und wir waren ja von dem Begriff Puppenschöpfung ganz begeistert und angetan und kamen dann auf die Idee, warum nicht Frau Gauder interviewen, und haben Kontakt zu ihr aufgenommen. Das war letzten Herbst.
Auch muss ich kurz einschmeißen, weil Frau Gauder einen so genialen Namen hat. Ja. Da wird mein Clown sofort wach, wenn ich Gudrun Gauder höre. Das ist ein Genuss.
Da wollte Laura auch mehr wissen. Genau, wir hatten dann Kontakt, einen sehr freundlichen Kontakt, aber zu einem Interview am anderen Ende von Deutschland ist es dann aus verschiedenen Gründen nicht gekommen. Aber Frau Gauder hat uns freundlicherweise einen jungen Kollegen aus Berlin empfohlen, André Zirnsack, in dessen Praxis wir heute zum Gespräch verabredet sind. Mit ihm wollen wir über das Spiel mit Puppen in der therapeutischen, pädagogischen und sozialen Arbeit sprechen. Herzlich willkommen, André, in unserem Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
Wir freuen uns auch. Wir hatten schon ein schönes Vorgespräch. Wir fühlen uns hier ganz wohl in dem vielen Gelb und Weiß und mit der Sonne.
Ja, wir waren schon so in der Materie, dass es richtig so, jetzt zwingen mussten, endlich das Mikro anzumachen, damit ihr auch mitkriegt.
Damit ihr auch was davon habt, genau. Ich stelle euch André noch kurz vor, bevor wir dann in das Gespräch einsteigen. André hakt ein, wenn hier was dabei ist, was ich vielleicht ein bisschen falsch gelesen habe. Also André ist studierter Diplom-Heilpädagoge, zertifizierter Berater und Spieltherapeut. Er leitete über 10 Jahre lang die Abteilung Ambulante Hilfen für Familien mit autistischen Kindern bei einem sozialen Schwerpunktträger für Autismus in Berlin. Und seit 4 Jahren ist er in eigener Praxis tätig als Coach, Supervisor und therapeutischer Begleiter mit Spezialisierung auf Autismus. Mhm. Er leitet Fortbildungen unter anderem zu den Themen Spielen, Autismus, Gesundheitsprävention und für uns heute natürlich ganz besonders interessant zum therapeutischen Puppenspiel. Du bist Autor von Fachbüchern, Kinderbüchern und Kinderliedern. Kann man das so sagen?
Ja.
Ja. Du bist ausgebildeter Sänger und Clown. Mhm. Und in der Recherche sind wir immer wieder auf zwei Begriffe gestoßen, die ja so bezeichnend für deine Arbeit zu sein scheinen. Das werden wir heute auch im Gespräch noch weiter rausfinden. Zum einen die Spielfreude und zum anderen die Entwicklungsspielräume. Mhm. Und da habe ich so eine schöne Selbstbeschreibung auf deiner Website gefunden, die würde ich jetzt einmal noch zitieren, damit unsere Hörerinnen sich vorstellen können, ungefähr, was so dein Ansatz ist oder wie du arbeitest. Also auf deiner Website schreibst du über dich selbst: Aus meiner Sicht benötigt jeder Mensch Entwicklungsspielräume, um zu innerer Zufriedenheit und zum Handeln im Äußeren zu gelangen. Ich stelle mich gerne auf individuelle Bedürfnisse und Wünsche ein, damit sich die entsprechenden Entwicklungsspielräume auftun und genutzt werden können. Für jede Person so, wie sie es braucht.
Mhm. So? Ja.
Ja?
Stehe ich zu.
Stehst du zu. Finde ich ganz ein schönes Zitat und ganz schön ausgedrückt. Und wir haben uns ja erst vor 40 Minuten kennengelernt oder 50 Minuten und kann jetzt schon sagen, dass sich das auch deckt mit unserem Einstiegsgespräch und freuen uns sehr, hier zu sein. Wir haben auch schon ein paar Puppen begutachtet und viel gelacht und Freude gehabt. Genau, mit der Freude wollen wir auch anfangen. Mhm. Und zwar mit dem Begriff der Spielfreude, den man auf deiner Website mehrfach findet. Was macht dir so viel Freude am Spielen?
Freude am Spielen ist, glaube ich, dieses sich fallen lassen in ein Thema und einfach gucken, was passiert, ohne da irgendwie ein festes Raster zu haben und sich völlig auf die Person einzulassen, die da kommt mit individuellen Bedürfnissen und Themen. Dafür ist das Spiel einfach super. Also es gibt so viele Möglichkeiten und das Spiel ist immer so unterschiedlich, dass das natürlich auf der einen Seite eine gewisse Flexibilität erfordert und eine Kreativität für die Person, jetzt in dem Fall mich, die begleitet. Aber es ist auch so spannend, was man dann vom Gegenüber lernen kann und was man erfahren kann und was diese Person durch das eigene Spiel eigentlich ausdrückt, vor allen Dingen an Emotionalität, was dann vielleicht wichtig sein kann für die Familie im Sinne von Alltagsbegleitung oder für eine Einrichtung wie Kita und Schule oder im Sinne von Relevanz für Konfliktlösungen oder überhaupt Förderimpulse oder so.
Ja, das ist ein sehr lebendiger Prozess, ne? Also auch so zwischen Therapeut und Klienten immer wieder neu.
Ja, das ist immer wieder neu. Also klar gibt es theoretische Konzepte, die ich mit mir rumtrage. Mhm. Das finde ich auch wichtig. Also dass es eingebettet ist in etwas, was ja irgendwie logisch ist. Mhm. So, damit ich das gut vermitteln kann und auch begründen kann, warum macht das jetzt gerade Sinn, was ich hier tue.
Ja, ja, richtig.
Weil dieser Satz, ihr spielt ja nur, also der kommt ja nicht von ungefähr. Mhm. Also das heißt, ich finde es immer wichtig, dass Leute auch verstehen, was das beinhaltet, das Spiel. Und es beinhaltet einfach so viel. Alle Entwicklungskapazitäten finde ich da wieder. Ne? Ihr habt schon ein paar gesagt, Sprache, großes Thema, in welcher Form auch immer. Das heißt ja nicht das gesprochene Wort. Es kann ja auch alles Mögliche sein. Abstraktes Denken, Fantasie, Selbstregulation, all das findet sich da wieder. Deswegen ist es so spannend, dieses Thema immer wieder neu anzugucken.
Ja. Mir kommt jetzt gerade ein Gedanke, das Spielen, war das schon was, was dich immer begleitet hat und wo du dann das Therapeutische mit dazugenommen hast? Oder hat dein therapeutisches Studium dich wieder aufs Spiel zurückgebracht?
Also Spielen war, glaube ich, das, was meine Kindheit ausgemacht hat, viel für mich alleine tatsächlich. Also Gruppen war noch nie mein Ding.
Deswegen, wir hatten vorhin ein kleines Gespräch.
Ja, also das
sind wir nachher weiter.
Ja, genau, kommt vielleicht nochmal. Also, aber ich bin so sehr ländlich aufgewachsen, das heißt, gab unheimlich viele Räume, Entwicklungsspielräume gab es eigentlich, ne, in der Natur, zu Hause, mit unterschiedlichen Menschen als Ansprechpersonen, vier Generationen Haushalt und so. Das ist für ein Kind eigentlich toll.
Schön, ja.
Und ich habe das ein bisschen verloren irgendwann, wie das so ist in der Adoleszenz und man ist dann mit anderen Sachen beschäftigt. Und ich habe so meine eigenen Themen, die ich mit mir rumgetragen habe und rumtrage. Und das Studium führt einen eigentlich nicht dahin. Muss man eigentlich sagen, wie es ist. Erst so dieser Einstieg in das Thema Autismus tatsächlich, was mich unheimlich interessiert hat und was ich nie kapiert habe, dass es das Thema ist für mich. Aber es war immer klar, in allen Praktika und Zivildienst und so, es waren immer die autistischen Kinder, die irgendwie zu mir gekommen sind. Oder zu denen ich so einen Draht hatte. Ja. Aber das war mir auch egal. Aber das hatte keinen Namen. Und jetzt im Nachklang irgendwie, das hat doch eine größere Bedeutung gehabt, als ich so dachte. Und ich bin tatsächlich eingestiegen in diese Arbeit durch so ein verhaltenstheoretisches Lernprogramm. Und habe aber ganz schnell gemerkt, also das finde ich eigentlich wirklich richtig blöd und langweilig.
Langweilig.
Und ich will doch eigentlich mit den Kindern spielen. Mhm. Und habe das auch immer gemacht, wenn diese Lerneinheiten zu Ende waren und habe gemerkt, krass. Also wie viele Möglichkeiten gibt es denn für das Kind auf einmal, sich zu entwickeln? Auf einmal war mehr Sprache da. Auf einmal waren die Kinder gelöster. Mhm. Auf einmal konnte ich Sachen machen, die ich im Lernprogramm nie hätte tun können, weil es darum ja gar nicht ging. Und dann habe ich mir quasi Input gesucht, wie ich das auf das Thema Autismus adaptieren konnte. Habe es auch gefunden. Aber es war ein bisschen schwer.
Da kommen wir auch noch hin. Trotzdem nochmal, weil ich habe in der Vorbereitung, Laura und ich hatten wiederum heute auch ein Vorgespräch ohne dich. Wir hatten ein Vorvorgespräch noch. Und da haben wir nochmal so ein bisschen über unsere eigene Spielvergangenheit, beziehungsweise ich habe das so angestoßen, weil mir in der Vorbereitung auf dieses Gespräch aufgefallen ist, dass ich nicht besonders spielaffin bin. Ja, ich bin Puppenmacherin, ich stelle ein Spielzeug her, aber in meinem Leben gibt es sonst wenig Bereiche, in denen ich wirklich spiele. Und wie ich so bin, habe ich dann mal den Begriff Spielen einfach mal gegoogelt. Was ist eigentlich Spielen? Die Frage wollte ich jetzt an dich geben. Ich habe aber auch eine schöne Definition gefunden, die du wahrscheinlich auswendig kennst, von Huizinga, den ich schon im Studium kennengelernt habe, ein Kulturhistoriker. Die würde ich einfach mal vorlesen, weil ich finde das wichtig, dass wir hier, wenn wir jetzt über das Spielen sprechen, mal so für alle einfach so ein bisschen uns vielleicht auf einen Spielbegriff auch einigen können. Und ich meine, der, den ich jetzt hier gefunden habe, vielleicht ist das der, über den, der heute unsere Basis sein könnte. Also Johann Huizinga, weiß nicht mehr genau, wie man den ausspricht, aber ich weiß, ich habe den Namen in meinem Studium oft gehört, sagt, Spiel ist geistige oder körperliche Tätigkeit, die keinen unmittelbaren praktischen Zweck verfolgt und deren einziger Beweggrund die Freude an ihr selbst ist. Da können wir uns drauf einigen, oder?
Ja, total.
Und genau, das ist unsere Gesprächsgrundlage. So, und dann können wir jetzt mal dahin kommen, weil wir ja hier in einer Praxis sind, in einer vielleicht Heilpraxis. Du hast deiner Praxis, zumindest in deiner E-Mail-Signatur, den Namen Praxis für Entwicklungsspielräume gegeben. Hm. Was hat Spielen mit Entwicklung zu tun?
Ja, alles.
Alles. Warum hast du dich entschieden, deine Praxis so zu nennen?
Also Spielen ist, glaube ich, nicht nur das Spiel, was man jetzt so vor Augen hat mit Kindern für mich, sondern es ist auch Spielen mit Gedanken. Also wenn Erwachsene kommen, ist mir das immer wichtig hinzukriegen, vielleicht einen Impuls zu geben, aber dann abzuwarten, was macht die Person, die kommt damit. Mhm. Also, oder können wir mit einer Idee rumspielen oder sowas, ohne dass man gleich ein Ziel verfolgt. Weil das ist ja so ein bisschen auch gesellschaftlich das, was alle wollen. Was hast du für ein Ziel, wie kannst du es erreichen? Da muss ich einmal pupsen, weil ich das oft totaler Schwachsinn finde, weil sich das Ziel im Prozess ja so schnell verändern kann. Mhm. Und ich formuliere das mittlerweile auch vor KostenträgerInnen oder so, wenn die sagen, wir brauchen ein Ziel. Ich sage immer, ja, ich schreibe ein Ziel auf, aber
kann ganz anders sein,
morgen nicht mehr das Ziel.
Sie werden im Bericht lesen, ob wir das Ziel verfolgt haben oder ob das Sinn gemacht hat oder nicht. Also darum geht es irgendwie gar nicht. Es geht in diesem spielerischen Kontext, würde ich eher sagen, darum, dass man erstmal natürlich auch eine Beziehungsebene miteinander klarkommt und guckt, wo sind Grenzen, wie weit kann ich gehen, wie sind wir miteinander, wie kann die Person abschätzen, was sie hier lassen kann und was nicht, im Sinne von Containment. Also ich bin jemand, der containt unheimlich viel. Also im Sinne von, ich nehme alles erstmal auf mich und verwerte das und gebe es dann irgendwie gefiltert zurück. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber so, das passiert im Spiel viel leichter. Dass ich ein Thema zurückgeben kann an ein Kind, was schon ein bisschen so vorgefiltert ist. Und dafür eignet sich Puppenspiel super, weil das eingerahmt ist und eine bestimmte Struktur hat. Können wir auch nochmal drüber sprechen.
Da kommen wir noch hin. Genau, und vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen, was machst du hier genau? Ich habe jetzt dich vorgestellt, ja, Berater, Supervisor, therapeutischer Begleiter, weiß nicht, aber wer kommt zu dir, was machst du hier hauptsächlich, was ist der Kern deiner Arbeit?
Ja, also in die Praxis, also eine heilpädagogische Praxis, keine Heilpraxis, also kein Heilpraktiker oder so, das bin ich nicht. Das ist nochmal was anderes. Müssen dann eure Hörerinnen recherchieren.
Die können auch ein bisschen arbeiten.
Also zu mir kommen Menschen, vorwiegend neurodivergente Menschen, vor allen Dingen Menschen im Autismus-Spektrum, weil das ist halt mein Schwerpunkt über 20 Jahre. Ganz
kurz, würdest du neurodivergent noch einmal erklären? Ja, neurodivergent. Ich bin auch erst seit neuestem auf dieses Wort gestoßen.
Es ist einfach eine unterschiedliche Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Und neurodivergent sind Menschen, die zum Beispiel autistisch sind oder im ADHS-Spektrum sind, von denen wir heute wissen, die Vernetzung funktioniert im Gehirn einfach ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, die Wege sind manchmal länger, manchmal kürzer. Und was eigentlich alle gemeinsam haben, dazu zählt auch sowas wie hochsensibel. Hochsensibilität fällt da auch rein. Und wir hatten das eben, es gibt wahrscheinlich viel, viel mehr Menschen, die neurodivergent sind, als dass es offiziell diagnostiziert ist oder sowas. Der Unterschied ist einfach der, dass die viel mehr damit zu tun haben mit Überreizung und mit Stresserleben. Also das Stresserleben ist in der Regel viel, viel höher und der Anpassungsdruck im eigentlich
in diese Welt
auch
zu passen.
Um in diese Welt zu passen, die eigentlich nicht darauf ausgerichtet ist, auf neurodivergente Menschen. Im Gegenteil.
Ja, die immer extremer wird. Also das hält ja kaum noch irgendjemand aus.
Genau, und ich bin nicht dafür da, zum Beispiel Menschen in dieses System reinzustopfen oder die bereit zu machen, in diesem System klarzukommen, sondern das ist vielleicht ein Nebeneffekt, aber mein Hauptschwerpunkt ist immer, zur Selbstregulation zu kommen und Selbstfürsorge zu betreiben, damit man seine eigenen Grenzen eigentlich merkt. Mhm. Weil ich bin im System vielleicht, muss ich vielleicht sein, sonst komme ich vielleicht überhaupt nicht klar, sonst muss ich vielleicht irgendwie auf den Berg auswandern, irgendwo in der Pampa. Aber das ist in der Regel ja unrealistisch. Aber meine eigene Grenze schneller zu erfahren und zu benennen und zu sagen, das ist jetzt genug, ich muss jetzt hier aussteigen, weil sonst werde ich krank. Mhm. Das ist eigentlich mein Hauptanliegen. Und die Menschen, die kommen, sind von, die Jüngsten sind 2, würde ich sagen. Kommen natürlich nicht alleine. mit ihren Familien. Und es kommen immer mehr erwachsene Menschen, die zum Beispiel gar keinen Platz finden in Psychotherapiesystemen, weil viele TherapeutInnen, wenn die Autismus hören, schon einen Rückzieher machen. Mhm. Weil auch eine große Angst davor besteht, vor diesem Thema, dass es auch hochkomplex sein kann.
Ja, und eine Unkenntnis vielleicht auch, ne?
Ja. So, also es kommen kleine Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien und ich arbeite halt als therapeutische Begleitung und die therapeutische Begleitung ist super individuell. Also klar habe ich meine Methoden, wie therapeutisches Puppenspiel zum Beispiel, aber ich muss das nicht unbedingt stringent durchziehen, wenn es nicht passt.
Dann haben wir das therapeutische Puppenspiel. Was machst du denn dann noch?
Genau, also ich habe noch eine Ausbildung in beziehungsorientierter Spieltherapie mit dem Schwerpunkt Autismus. Das Konzept dahinter nennt sich DIA Floortime. Kommt aus Amerika, ist eine große Säule mittlerweile in der Autismustherapie, wenn man das so sagen kann. Hört sich ja ein bisschen komisch an, weil Autismus kann ich nicht therapieren. Also es bleibt, wer autistisch ist, ist autistisch.
Ja. So. Geht nur darum, wie lebe ich damit?
Ja.
Ne? Zu lernen, wie kann ich da gut mit leben?
Ja, genau. Und das ist es, glaube ich. Also auch sowas transparent zu machen und nicht zu denken im Sinne von, ich bin jetzt stigmatisiert, wenn jemand weiß, dass ich autistisch bin. Also das halte ich für großen Quatsch. Ich glaube, es ist Zeit, dass neurodivergente Menschen nach außen gehen und sich hinstellen und auch sagen dürfen, ich bin neurodivergent und das ist mein Thema und das ist meine Grenze. Und das kann ich aber auch. Weil da gibt es ja auch viele, viele Ressourcen, die andere Menschen nicht mitbringen.
Ja, ja.
So, und genau. Es kann sein, dass man den Rahmen in der Praxis nutzt für therapeutische Begleitung, wenn das sinnvoll ist. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von Therapie. Also ich bin durchaus kritisch. Aber wenn jemand diese Blase braucht oder diesen sicheren Rahmen, um seine eigenen Ressourcen zu entdecken, um sie dann im Außen auszuleben oder weiterzuentwickeln, dann finde ich das sinnvoll. Und ich mache es immer nur, wenn es matcht. Also wenn es, wenn ich jemanden kennenlerne und es matcht, dann mache ich es. Deswegen lerne ich nicht so viele Leute kennen, sonst matcht es sehr oft. ich habe ja auch nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung. Und dann kann es sein, dass ein Erwachsener einfach im Gespräch hier sitzt die ganze Zeit. Und es kann sein, dass ich mich mit dem Kind auf den Boden rolle oder es in die Luft schmeiße. Es kann sein, dass wir am Tisch arbeiten. Oder es kann auch sein, dass wir Puppenspiel machen. Aber was passiert, entwickelt sich auch manchmal. Manchmal ist es auch von allem ein bisschen.
Aber du hast dein Werkzeug- und Methodenkoffer. Davon ist eine Methode das therapeutische Puppenspiel. Eine zweite, was du gerade genannt hast, dieser Begriff.
Genau, ich bin DEI Floortime heißt das. Und dann bin ich noch Self-Rack Champion. Toll, oder? Also so einen tollen Titel kriegt man nur von nicht-deutschen Institutionen.
Man hört es raus, ja. Klar.
Also ich habe quasi dann nochmal einen Fokus gesetzt auf das Thema Selbstregulation und da gibt es eine Einrichtung in Kanada, The Merit Center, Stuart Schenker hat das ins Leben gerufen und die bieten online quasi Module an, die man belegen kann. Und das ist sehr wissenschaftlich, super auf dem aktuellen Stand. Und ich fand das richtig toll, weil man solche Themen wie Trauma, Angst, Neurodivergenz, alles Mögliche nochmal intensiv behandelt und irgendwie auch Menschen hat, mit denen man sich da abstimmen kann in Chat-Groups. Und man macht auch ein Abschlussprojekt. Ich habe einen Song geschrieben und eine Reflexion darüber. Das ist auch super kreativ. Also das war eigentlich toll. Und genau, ich habe noch sowas gemacht nebenbei wie funktionales Lernen oder Functional Learning. Das bietet sich manchmal an bei Kindern, die so nicht in Handlung kommen, dass ich die in Handlung führe, um die in so Selbstwirksamkeitsprozesse zu begleiten. Das kann manchmal ein Einstieg sein für Spiel, wenn Spiel an sich noch gar nicht so leicht ist. Das ist ja auch eine hohe Anforderung zu spielen. Da steckt ja so viel
vielleicht
drin.
Vielleicht auch mit jemandem, den man gar nicht kennt.
Ja, genau. Genau, und ich mache quasi mein eigenes Konzept daraus.
Ja.
Ja.
Ah, nimmst dir das Werkzeug,
was passt
irgendwie.
Ja,
das genau. Kann heute so sein, das kann morgen so sein. Genau, dann haben wir schon mal so eine Grundlage, wissen wir, wer du bist, wie du arbeitest, was dich mit Spielen verbindet.
Und ich muss das jetzt ganz kurz, weil ich ja auch den Hintergrund Clown habe, auch nochmal mit reingeben. Mhm. Du bist ja auch Clown und das ist bestimmt auch wiederum sehr bereichernd für deine Arbeit, oder? So erlebe ich das.
Ja, also ich bin ja, also erstmal bin ich noch ausgebildeter klassischer Sänger, das mache ich schon sehr lange.
Ja, das auch noch.
Weil ich ja schon so alt bin. So fast 30 Jahre, würde ich sagen. Aber habe ich eigentlich angefangen als Dreijähriger.
Ah, vier. Deine Gesangsausbildung.
Bin ich selbstständig zum Kinderchor mit meiner Cousine gelatscht.
Okay. Ah, toll.
Und habe tatsächlich da meine erste Gesangslehrerin kennengelernt.
Schön.
Ja, lustig. Und das mache ich bis heute. Und es gibt ja auch ein Kinderliederprojekt, was daraus entstanden ist. Ja. Tagessterne, wer da Interesse hat, wir sind zu streamen überall.
Das verlinken wir alles.
Ja, bitte.
Alles, du musst uns Sachen nochmal sagen.
Und der Clown, ja, das ist, also ich bin noch in Ausbildung zum Darsteller für Clowntheater und Komik und ich glaube, das ist eine große Ressource in der Begegnung mit Menschen. Ja. Und der hat ja auch eine sehr spielerische Haltung im Sinne von, ich begebe mich in den Moment und lebe den Moment. Und es ist nicht so wichtig, was danach kommt oder was davor war. Und das ist ja auch ein bisschen diese Blase von therapeutischer Begleitung. Wir sind jetzt hier. Wo du hergekommen bist, vielleicht jetzt nicht so wichtig. Natürlich spielt das eine Rolle für die Befindlichkeit oder so, aber eigentlich, nee, es geht hier um uns beide und eigentlich eher um dich und deine eigenen Gefühle und was du damit machst.
Ja, der Clown ist so eine spannende Figur und Laura weigert sich ja seit 3 Jahren mit mir eine Folge zum Thema Clown zu machen, aber die bringen wir euch noch
die
irgendwann.
Bringen wir auch noch.
Die bringen wir euch irgendwann noch. Dann machen wir mal jetzt biegen wir mal zum Thema Puppenspiel ab. Also wir haben ja hier ein Spektrum an Methoden und Möglichkeiten, aber wir sind ja heute hier hauptsächlich für das Thema therapeutisches Puppenspiel. Mhm. Und hast uns auch deine Werkstatt gezeigt und deine Figurensammlung und haben uns hier auch 2 Figuren an das Mikro geholt. Die könnt ihr jetzt leider nicht sehen, die werden wir nachher fotografieren. Ja. Selbst geschöpfte Puppen.
Ich muss sie mal ganz kurz erklären. Es ist eine rothaarige, gelbäugige Hexe mit Ohrringen. Ach, die hat sogar eine Warze mit 2 Haaren dran. Ist das genial.
Das ist ein schönes Detail.
Und dann gibt es hier noch so eine
Prinzessin
mit so einem bisschen wilden Haarlook. Irgendwie haben die 2 mich sofort angesprochen.
Ja, die werden
für euch. Da gibt es noch ganz viel. Wir machen Fotos für euch.
Wir machen Fotos.
Musste ich kurz mal hier.
Ja, da kommen 2 Fragen zum Beginn. Vielleicht stelle ich sie nacheinander, vielleicht stelle ich sie auch gleich zusammen. Also, wie hast du das therapeutische Puppenspiel für deine Arbeit entdeckt und damit verbunden vielleicht auch, welche Geschichte hast du selbst mit Puppen und Puppenspiel?
Ja, wie habe ich es entdeckt? Tatsächlich habe ich irgendwann davon geträumt.
Wie schön.
Ja, also ich hatte einen Traum, Puppen irgendwie in meiner Arbeit einzusetzen. Und dann
ein prophetischer Traum.
Ja, irgendwie lustig.
Unsere letzte Folge ging übers Träumen.
Und da ging es genau um eine Qualität der Träume, dass sie in die Zukunft weisen können. Also hattest du einen zukunftsweisenden Traum.
Mit dem Clown übrigens so ähnlich, aber ein bisschen anders.
Also unsere Traumtheorie ist hiermit bewiesen.
Und dann habe ich einfach recherchiert, gibt es sowas? So, gibt es das therapeutisch-pädagogisch und bin dann auf das Institut von Gudrun und Hans-Jürgen Gauder in Frankfurt am Main gestoßen und habe mich einfach für so einen Anfängerkurs angemeldet.
Hast du dich direkt reingestürzt in die Ausbildung?
Ja, und das hat mich sofort total gecatcht. Mhm. Also ich war sofort drin. Es hat dann nochmal aus unterschiedlichen Gründen bisschen länger gedauert, bis ich quasi in die Ausbildung eingestiegen bin, weil das bei meinem Arbeitgeber da nicht ging und dann... Genau, es ist ja auch ein finanzielles Ding und so weiter und ich war noch ein bisschen jünger. Und dann habe ich das aber 2010 bis 2012 gemacht, 2 Jahre lang.
14 Jahre hast du gesagt, ne? 14 Jahre.
Ist das her. Ja 13 Jahre jetzt her, dass ich fertig bin. Genau, und was war die zweite Frage?
Deine eigene Geschichte mit Puppen, also auch vielleicht von der Kindheit her.
Ja, also ich war immer puppenaffin, immer. Mhm. Ich war immer ein Puppenkind, was nicht allen gefallen hat.
Ja, das glaube ich. Da ist
offensichtlich
man als Junge
männliches Kind. Genau, heute definiere ich mich als non-binär, weil das eigentlich schon immer so war, dass ich immer zwischen den Geschlechtern war und auf lange ein Mädchen sein wollte, aber eigentlich auch nicht so richtig.
Ja.
Aber ich sah als Kind super weiblich aus und alle haben immer gedacht, ich wäre ein Mädchen. Und ich durfte aber keine Puppen haben, beziehungsweise keine eigenen, da war die Hürde so groß. 80er Jahre, sehr katholische Umgebung, konservativ, aber... Ich bin ja im 4-Generationen-Haushalt aufgewachsen und meine Mutter war erst 18, als ich zur Welt kam. Das heißt, all ihre Geschwister waren noch im Haus.
Genial, also, du hattest alle Puppen zur Verfügung.
Ja, und ich hatte quasi auf dem Dachboden und es gab noch so ein altes Elternhaus von meiner Mutter woanders, aber auch im gleichen Dorf. Und der Keller und der Dachboden war wie so eine Fundgrube. Also das war sehr magisch für mich, da hinzugehen. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch Puppen gefunden von meiner Tante und ihr selber. Und die durfte ich dann auch haben.
Also das heißt, du zumindest zu Hause durftest du mit Puppen spielen oder hast du heimlich mit Puppen
gespielt?
Nein,
das durfte ich dann schon. Also mein Vater war nicht präsent als Kind so richtig. Der hat das dann auch nicht so mitbekommen. Für die anderen war das irgendwie okay. So, und ich habe da natürlich alles das gemacht, was man so mit Puppen macht. Ne? Also den Kleider genäht und die durch die Gegend getragen vor allen Dingen. Irgendwann waren Barbies so ganz hoch im Kurs. Mhm. Das habe ich sehr geliebt und denen die Haare geschnitten und für die designt und so.
Und mein Onkel hat ja auch für die Barbies Trenchcoats genäht.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist nicht toll, oder? Und das war aber eine Grenze, das wurde wirklich nicht gern gesehen und das muss ich tatsächlich heimlich auch machen und Barbies schmuggeln und so.
Also die Barbies wurden nicht gern gesehen und diese Ausstattung?
Ich durfte auch keine echte Barbie haben. Also mir wurde nie eine echte Barbie gegönnt.
Das ist ja, das hatte ich ja auch. Ich meine, aus anderen Gründen vielleicht, aber ich musste auch Barbies schmuggeln.
Ja, das ist verrückt, ne? Und dann hatte ich irgendwie vor 2 oder 3 Jahren hatte ich mal so einen Flash und habe bei eBay irgendwie 50 Barbies ersteigert.
Was jetzt vor 2 oder 3 Jahren?
Ja.
Okay, und dann?
Und habe tatsächlich die Barbie noch gefunden, die ich unbedingt haben wollte als Kind, so eine Herz-Barbie. Hab die noch gefunden. Okay. Ja, und die ist jetzt auch noch irgendwo. Ich muss dich vielleicht mal aufbereiten, irgendwo hinstellen.
Das wäre vielleicht auch für
also Puppen waren immer wichtig und irgendwann habe ich auch angefangen, selber Puppen zu machen.
Genau. Wir haben nämlich natürlich, um uns auch hier ein bisschen vorzustellen, dem André, habe ich eine Puppe von mir mitgebracht, um dem André zu zeigen, was wir für Puppen machen und wo wir herkommen und haben ihm diese Puppe in die Hände gegeben und das Erste, was er gesagt hat, war, solche habe ich früher auch gemacht.
Und jetzt wollen wir die ganze Geschichte dann wissen, wenn du sie erzählen willst.
Ja, eigentlich, also ich habe immer das aufgegriffen, was meine Mutter so angefangen hat. Also es gab früher, auf dem Dorf gibt es ja nicht so viel Angebote, aber es gab immer so Volkshochschulkurse oder sowas. Und einer war auch mal Waldorfpuppen herstellen.
Mhm. Wo bist du denn aufgewachsen?
Genau, ich komme aus Paderborn. Aber nicht aus der Stadt, sondern nochmal 25 Kilometer weiter Richtung Sauerland schon fast, Westfalen. Und genau, die hat das dann mitgebracht und ich fand das so spannend und habe gesagt, bring mir das doch bei. Und dann habe ich auch mit der Nähmaschine nähen gelernt und so.
Wie alt warst du da?
Gute Frage.
Ungefähr?
Tja. 12 vielleicht.
Also harte Konkurrenz für die Barbies, ne?
Ja, die waren doch schon nicht mehr so aktuell.
Ach so, okay.
12, 13, vielleicht auch 13, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, nach diesen Anleitungen, die er hatte, Waldorfpuppen zu machen. Und meine Tante ist Erzieherin in einer Kita in Bielefeld. Und die hat gesagt, boah, ist ja so toll. Soll ich mal eine mitnehmen und die in unseren Schaukasten stellen? Mal gucken, ob sich da jemand für interessiert. Und dann habe ich tatsächlich mir mein Taschengeld damit verdient. Ach, also habe quasi die Waldorfpuppen also mit kompletten Körper und Kleider selbst genäht und Perücken gehäkelt.
Ist das toll. Hast du Fotos noch davon?
Ich habe die noch im Keller. Die Puppen.
Du uns da mal Fotos
ja, machen? Kann ich das euch Fotos schicken.
So toll. Und ich muss gerade ein bisschen innerlich schmunzeln, weil Laura und ich uns schon seit Jahren fragen, ob es auch männliche Puppenmacher gibt. Und wir haben jetzt, also zumindest für die Waldorfpuppen, wirklich nur für die Waldorfpuppen oder Stoffpuppen, wir haben jetzt eine Antwort.
Ja, vielleicht, also, ja. Vielleicht nicht so viele.
Nee, vielleicht nicht, das ist klar, aber das finde ich gerade irgendwie schön, weil
also
ich das
wirklich... Auch was für Juwelen man manchmal trifft, wenn man irgendwo hingeht und das gar nicht ahnt.
Ja, und ich habe das mal, wusste dann, ich brauche wirklich 24 Stunden, ich habe das mal ausgerechnet, für von Anfang bis Ende.
Ja, ja.
Und dann war die fertig. Mit Häkeln, mit Körper machen, ausstopfen, binden und Kleid nähen. 24 Stunden. Und habe damals irgendwie die für 120 D-Mark verkauft.
Was ein Schnäppchen.
Ein Schnäppchen, finde ich auch. Also
aber
wer die noch hat, für mich war das super.
Natürlich,
ja, also. Für mich war das super. Obwohl die Materialkosten ja schon bei 50 D-Mark waren oder
ja,
so.
Ja, ich dachte, naja. Aber ein schönes Einkommen und ein außergewöhnliches Einkommen für einen jungen Mann.
Und es war sehr, es war total befriedigend, weil irgendwie du hattest was geschöpft und hey, jemand hat deine eigenen Sachen gekauft.
Ja.
Wie toll war das? Und ich konnte mir die Stoffe selber aussuchen und die Farben zusammenstellen. Und habe dann auch so weiche Puppen gemacht, wo man eigentlich nur einen Kopf braucht und dann war der Körper irgendwie so ganz so babymäßig.
Ja, ganz schlampernde Puppen.
Ja, und dann auch die in klein.
Okay.
Und die wurden, also gingen weg wie warme Semmeln.
Das ist total schön. Und dann gab es aber, hast du vor uns schon gesagt, in deiner Jugend, sage ich mal, gab es eine paar, oder nicht mehr so ein starkes Puppeninteresse dann, oder gab eine Zeit, wo du das nicht mehr praktiziert hast, spielen, Puppen machen?
Ja, so in der, im Erwachsenensein, da hatte ich viel zu tun mit, also ich wusste ziemlich früh, dass ich queer bin und dann hatte ich dieses zwischen den Geschlechtern sein und ich war immer ein Einzelgänger und es war nicht so leicht irgendwie diesen Alltag, wo ja immer, wo man immer reinpassen muss, zu schaffen.
Ja.
So, also da hatte ich irgendwie mit anderen Sachen zu kämpfen und genau, es hat auch lange gedauert, bis ich mich davon lösen konnte und irgendwie weggehen konnte. Da war ich schon über 20, also ein Versuch ist gescheitert. Ich habe viele Sachen abgebrochen, weil ich immer gemerkt habe, das ist es nicht. Und dann habe ich immer gesagt, nein, es muss was anderes kommen. Und dann habe ich irgendwann mir selber den Arschtritt gegeben eigentlich und bin nach Berlin gegangen. Also hatte einen Platz an der Uni und hab gedacht, komm, du machst das jetzt. Du hast total Angst vor dieser Stadt, weil dir alle einreden, das ist die böseste Stadt der Welt und so kriminell und alles voller Drogen. Und ich weiß, dass ich mit runtergedrückten Knopf mal durch Kreuzberg gefahren bin.
Wann war das, als du nach Berlin gekommen bist?
2003. Und ich habe dann aber irgendwann einfach meinen Opel Corsa vollgepackt mit so ein paar Sachen, bin zum Studentenwerk und habe gesagt, so, ich bin jetzt hier, ich bräuchte jetzt ein Zimmer.
Ist das toll.
Und das geht ja heute gar nicht mehr. Aber damals ging das noch und dann haben die gesagt, ach ja, interessant. Haben die sich da angemeldet? Nein. Aber jetzt bin ich hier und dann haben die mir ein Zimmer gegeben.
Und dann warst du in Berlin.
Und dann war ich in Berlin und bin es immer noch. Ja.
Und hast dein Studium gemacht und irgendwann kam der prophetische Traum.
Aber ich finde, das macht so Mut, weil so viele Menschen heutzutage wissen ja nicht, was sie machen oder versuchen was. Und man denkt immer, oh, ich muss jetzt das wissen und dann mache ich meine Karriere und Business. Und nee, muss überhaupt nicht so sein. Und man kann dann trotzdem an einem genau richtigen Platz im Leben landen und wunderbare Arbeit machen.
Ja, für mich waren es immer Umwege.
Manchmal ist der Umweg der richtige Weg.
Ja, also man lernt ja auch unheimlich viel.
Ja, eben.
Wenn immer diese Umwege läuft.
Ja. Dann kam der prophetische Traum, dann kam die Ausbildung bei Frau Gauder oder bei dem Paar Gauder. Und vielleicht kannst du mit ein paar Worten, was ist therapeutisches Puppenspiel?
Mhm.
Für unsere Hörerinnen, die damit natürlich jetzt nicht vertraut sind, keine Bücher vorher gelesen haben wie wir, mal kurz zusammenfassen, was es beinhaltet, was es ist.
Ja, also das einzutüten ist ein bisschen schwer. Ne? Manche ordnen das eher so in Kunsttherapie ein. Ich würde es eher in Spieltherapie reinpacken. Und es wirkt psychotherapeutisch, ohne dass es klassische Psychotherapie ist. Es hat auf jeden Fall zwei wichtige Säulen. Das ist einmal dieses Figuren-Schöpfen. Das hatten wir ja schon, können wir auch nochmal drüber sprechen. Eigene Figuren-Schöpfen hat ja so viel Gewicht in der therapeutischen Begleitung oder auch in der nicht-therapeutischen Begleitung, wie wir gesagt haben.
Das nehmen wir nochmal als Extra-Thema, genau.
Und das andere ist eben das Spielen mit einem bestimmten Rahmen. Also therapeutisches Puppenspiel hat viel auch mit Verortung zu tun. Also es ist nicht so, dass ich eine Figur auf die Hand nehme und die in der Luft spiele. Es ist nicht Kasper-Theater. Das finde ich nochmal wichtig. Es ist auch kein Bühnenspiel, sondern man hat quasi einen höhenverstellbaren Tisch oder, gut, und Grauder schreibt immer von Bügelbrett oder auch mehrere Bügelbretter, auf denen man quasi einen Ort aufbaut. Das ist irgendwie wichtig. Man hat quasi einen blanken Tisch und man macht es blank durch ein schwarzes Tuch oder sowas und baut dann einen Ort auf mit verschiedenen Requisiten. In der Regel sind das verschiedene Tücher. Ich benutze mal Küchenrollenständer. Oder Kisten, kann eigentlich alles sein. Und man hat ratzfatz irgendeinen Ort, einen Wald, ein Meer, eine Stadt und so
das
weiter.
Das schon mit dem Klient, mit der Klientin zusammen.
Auf jeden Fall. Mhm. Und ich fange damit ehrlich gesagt auch immer an. Also zu überlegen, wo könnte denn unsere Geschichte spielen? Mhm. Oder was könnte ein Ort sein, an dem du sein möchtest, jetzt gerade? Das könnte es auch sein. Ne? Mhm. So könnte ein Einstieg sein. Und ganz oft ist es dasselbe. Ein Wald. Das ist auch das beste Bild, finde ich, weil ich weiß, Wald ist eigentlich das Urbild von Unterbewusstsein. Super gut, wenn wir da schon einsteigen können. Dann sind wir schon 20 Schritte weiter.
Ja, die suchen Weg. Ne?
Ja, es gibt einen Weg. Die Leute, die herkommen, suchen Weg. Oder da ist was verborgen. Ja, ganz oft natürlich ein Schatz oder sowas. Ja. Ne? Und also genau, Verortung durch diesen Aufbau des Ortes, total wichtig. Und das fehlt ganz oft bei anderen spieltherapeutischen Interventionen. Und das ist auch das, was Gudrun Grauder irgendwie so in den Mittelpunkt oft stellt, was für viele so ein Augenöffner ist. Ah ja, klar, ist ja total logisch. Und ich kann auch wieder zurückgehen, weil ich kann nicht einfach ausreißen und dann auf einmal bin ich irgendwo anders im Raum, weil dann ist das Spiel erst, dann weiß ich nicht genau, wo ich bin. Ja. Und so kann ich Kinder, die so ein bisschen flatterig sind, immer wieder zurückfokussieren. Aber wir sind auf dem Ort. Wir können ihn ja verändern. Mhm. Ich bin nicht darauf festgelegt. Ich kann auch anbauen oder umbauen. Kein Problem. Und diese Gestaltung des Ortes hat so viel Gewicht, weil manchmal baut ein Kind, ich hatte mal ein Kind, der hat 45 Minuten aufgebaut. Ja, schade, hat mir nur noch ein paar Minuten Zeit für was anderes.
Das ist auch Spiel, oder?
Aber wie wichtig das für dieses Kind war, sich klar zu machen, was will ich eigentlich verorten und wo will ich sein und wie soll dieser Ort sein und was ist mir eigentlich wichtig daran? Wo muss was stehen? Welche Inhalte braucht das? Und beim nächsten Mal hat das eben nicht 45 Minuten gedauert, sondern war klar. Und dann habe ich eben viele Requisiten, um in Handlung zu kommen. Viele Sachen auch die Eltern erstmal so aufschrecken lassen, weil bei mir liegt immer eine Pistole im Regal.
Nenn mal ein paar Beispiele für Requisiten.
Genau, es gibt so ein paar Themen. Ne? Ich brauche natürlich eine volle Schatzkiste. Also das Sinnbild für Ressourcen. Was zu essen, um sich zu nähren. Mhm. Was zu trinken auch. Mhm. Das ist so ein bisschen gleich. Gefäß oder Behältnisse wie Körbe oder Taschen, um was mitzunehmen. Wenn ich eine Reise mache, wäre das vielleicht nicht schlecht. Auf jeden Fall Sachen, um sich zu verteidigen.
Das ist die Pistole?
Pistole, Messer. Mhm. Aber da werden Kinder auch kreativ. das ist wichtig, dann brauche ich sowas wie Dinge, um sich Hilfe zu holen. Das kann sein Telefon, so das Typische, was Kinder kennen. Oder eine Zauberflöte, solche Dinge. Requisiten, um Dinge auf den Grund zu gehen, wie eine Lupe zum Beispiel. Sowas wird auch öfter benutzt.
Ah, ja, schön.
Oder auch von der Ferne Sachen zu beobachten, wie ein Fernrohr. Sowas ist auch manchmal wichtig. Geld braucht man auch.
Ja.
Sowas. Das sind eigentlich so die wichtigen Dinge, finde ich.
Und das machst du auch mit dem Kind zusammen, die Requisiten dann auszuwählen? Oder hast du dann Impulse, die du dann reingeben willst und schaust, wie es reagiert?
Also wenn ein Kind jetzt neu ist und das noch nicht kennt, dann würde ich das Kind immer einladen, dieser Grundstruktur zu folgen. Also such doch mal 3 Dinge aus. Das ist quasi diese lose Strukturvorgabe vom therapeutischen Puppenspiel. Also es gibt einen Ort, Es gibt drei Gegenstände und drei Figuren, um diese sogenannte Dreierdynamik herzustellen. Weil zwei Figuren neigen dazu, miteinander nur zu reden, was manche Kinder auch nur tun. Und manche Kinder schaffen es auch nicht, Requisiten auszuwählen. Ist auch interessant.
Also können sie denn nicht entscheiden?
Können sie nicht entscheiden oder nehmen alles.
So. Darf ich auch
genug?
Alles?
Es ist nicht genug, was ja auch diagnostisch interessant ist. Also, genau.
Da waren wir auch schon bei den Puppen. Dann haben wir den Ort, die Requisiten
und die
dann
Puppen.
Kommen die Puppen.
Genau, und es gibt ein Repertoire an festen Puppen. Das heißt, ich brauche, was auch ein Unterschied ist zu Kasperltheater, ich brauche neutrale Figuren. Mhm. Kinder, männliche, eher weibliche Figuren, unterschiedlichen Alters. Und das habe ich ja in normalen Figurenrepertoire nicht. Ich habe vielleicht eine Oma, aber ich habe eigentlich nicht einen Opa. Aber der gehört irgendwie auch dazu, ne?
Ja, ja.
Oder ein Baby bräuchte ich noch. Dann habe ich natürlich die klassischen Figuren wie diese Antifiguren wie Hexe, Teufel. Aber ich habe auch sowas wie einen Tod, vor dem auch eher Erwachsene zurückschrecken. Kinder nehmen den eigentlich immer. Was super ist, weil Tod beinhaltet ja auch Abschluss und Neubeginn und sowas. Also genau, ich habe eher menschliche Figuren, verschiedene Berufe. Mhm. Ich habe auch die klassische Königsfamilie, brauche ich aber nicht unbedingt. Ich kann ja auch einfach Kronen parat haben und die dann aufsetzen. Ja. Also ich brauche eigentlich nicht so viel an Stamm.
Du hast doch Tiere, ne? Oder?
Genau, und ich habe ganz viele Tiere, was für Kinder oft viel einfacher ist, ein Tier zu benutzen, weil das viel weniger komplex ist als so eine blöde menschliche Person. Ich mache das mal absichtlich und übertreibe ein bisschen, aber Tiere sind existenziell wichtig. Und da habe ich halt die typischen HelferInnen-Tiere, wie Hund, Pferd, sowas. Aber ich habe auch gefährliche Tiere.
Das Wolf, ist das
Krokodil. Das Krokodil frisst, kann halt frisst. Das ist die einzige Klappmaulfigur im klassischen therapeutischen Puppenspielrepertoire. Alle anderen haben keine Klappen.
Genau, die sind ja sehr, sehr schlicht. Also wir werden das natürlich hier mit Fotos garnieren, damit ihr euch das vorstellen könnt. Wir kommen auch nochmal zu den Puppen selbst. Wie die gestaltet werden, wie die aussehen und so weiter. Da haben wir schon zum therapeutischen Puppenspiel zumindest die Grundlagen jetzt.
Ja, genau.
Also genau, wie läuft dann, du hast dann deinen Ort, du hast die Requisiten, du hast die Puppen und dann spielt ihr.
Im günstigsten Fall spielen wir
dann. Wenn da noch Zeit ist, wenn sich der Aufbau schon 45 Minuten gedauert hat.
Ja, in der Regel ist das nicht so. Aber dass man so ein Drittel oder die Hälfte für Aufbau verwendet, ist schon eher die Regel als die Ausnahme, finde ich. Was ich gut finde, ist ja auch eine hohe, also das heißt, ich muss mehr containen. Also um dem Kind auch diese Sicherheit zu geben, ist auch in Ordnung, sich so viel Zeit zu nehmen. Und ich, du hetzt dich hier nicht. Ich baue keinen Druck auf, dass du fertig wirst. Das wäre nicht Therapie.
Und für dich sind es ja auch schon sehr wertvolle Informationen zu beobachten. Wie geht das Kind vor? Was wird ausgewählt?
Genau.
Fühlt es sich wohl?
Und mir ist immer wichtig, mich anzubieten. Also wenn du Hilfe brauchst, unterstütze ich dich. So, und wenn ich merke, ein Kind ist unsicher, dann lenke ich auch vielleicht oder gebe einen Impuls. Genau, und dann spielen wir und das Kind entscheidet, welche Figuren gespielt werden. Von ihm selbst oder von mir. In der Regel hat ein Kind immer eine Figur und ich habe zwei, wenn es drei sind. Das ist eher die Regel. Es kann aber auch sein, dass das Kind überhaupt nicht spielt. Auch da gibt es einen Prozess, der ist auch im Artikel beschrieben, findet ihr auf der Website. Wo ich eigentlich die ganze Zeit die Geschichte gespielt habe mit den Vorgaben des Kindes.
Doch eine Möglichkeit.
Auch eine Möglichkeit. Gerade wenn Kinder so schüchtern sind. Und das ist auch nicht so leicht. Also eine Figur auf die Hand zu nehmen und die zu spielen, ist nicht so leicht. Und gerade wenn man es nicht gewohnt ist. Also als ich mir das wieder angeeignet habe, war das auch eine Hürde.
Ja.
Wie lange hat man keine Handpuppe auf der Hand? Also über 10 Jahre waren das bestimmt. Und sich damit vertraut zu machen, das ist auch oft eine Hürde für TherapeutInnen, ja, jetzt mit Puppen zu spielen. Puppen findet ihr überall in Praxen, aber die sind auch da nur Deko oft, aber nicht aktiv.
So ist es.
Und im günstigsten Fall haben wir dann quasi schon eine Interaktion und ein gemeinsames Spiel. Und ich folge den Impulsen des Kindes erstmal.
Also es gibt vielleicht einen Impuls vom Kind. Und wenn kein Impuls kommt, wie würdest du denn einen Impuls setzen? Also ihr habt dann diese Figuren auf den Händen und gibt es dann irgendwie einen Startschuss, wo ein guter Einstieg in eine Geschichte hast? Gibt es irgendwie ein Beispiel, wie du was in Gang setzen kannst, dann, wenn jetzt nichts vom Kind kommt?
Ja, also ich frage immer, wann geht's los? Du sagst, dass es losgeht. Du sagst, Und manche Kinder sagen, mach du mal.
Ja, das glaube ich.
Ja. Und ich beschränke mich dann oft irgendwie auf eine Handlung. Also keine Ahnung, dass, wenn es ein Tier ist, irgendwie was entdeckt oder die Umgebung erkundet. Mhm. Also das, was man auch machen würde.
Ja.
Weil den Ort kennen wir ja vielleicht noch nicht. Es sei denn, das Kind hat eine Vorgabe. Also ich kann auch fragen, so, was muss ich wissen über die Figur? Lebt die hier oder ist die neu? Ist die nett oder nicht?
Mhm. Naja, wichtig, ja.
Ja, ich meine, ich kann immer darauf vertrauen, dass das Kind mich korrigiert. Mhm. Das ist eigentlich das Tolle, weil meine Handlungsfähigkeit liegt nur noch in den Figuren dann.
Ja.
So. Und das kann ich natürlich unendlich nutzen. Aber das Kind kann auch sagen, nee, also das finde ich jetzt aber blöd. Also das muss ich nochmal machen. Also nee, das darfst du nicht machen. Und das kommt auch vor und das ist auch gut.
Das ist auch eine Grenze, ne? Darum geht's ja, ne?
Oder das Kind sagt, das musst du nochmal machen. Und man hat dann natürlich auch so Situationen, wo das Kind sagt, du musst noch länger schreien, wenn du im Gefängnis sitzt. Oder die Hexe ist eingesperrt, die muss noch mehr schreien. Kannst du noch lauter schreien? Ist es fertig? Nein, es ist noch nicht fertig. Die Hexe muss noch leiden. Also sowas kommt auch vor.
Und wie mich interessiert, wenn jetzt, es kommt ja auch zu Streits. Wie interagiert ihr dann auch so ein Streit aus? Weil dann gehst du ja quasi, also da musst du ja mit dem Kind gehen und doch gegen das Kind, weil wenn du jetzt mit der Figur des Kindes in Streit gerätst. Oder sagt dir das Kind dann zum Beispiel, weiß nicht, die Mutter schimpft mich jetzt, weil ich meine Sachen rumliegen lasse.
Im günstigsten Fall bleiben wir in den Rollen. Das heißt, ich muss nicht auf die Realebene wechseln. Ja. Ich mache das manchmal, wenn ich merke, irgendwas stockt oder so, dann steige ich kurz aus und sage, ah, ich muss mal kurz was nachfragen oder was wissen.
Okay. Mhm.
Ich mache mal einen Spielstopp, das schon. Aber ansonsten gehe ich ja nicht gegen das Kind. Ich gehe eigentlich immer mit dem Kind und bin in der Rolle trotzdem in der Geschichte.
Ja.
Und das ist ja nicht gegen das Kind, auch wenn wir einen Konflikt haben. Wenn der nicht passt oder zu heftig ist, wird das Kind mir das signalisieren, wie auch immer.
Ja.
Und natürlich gibt es dann sowas wie, nein! Du musst dich jetzt aber mal benehmen. Also das geht jetzt aber nicht. Ja, muss ich, jetzt kannst du nicht immer Nein sagen. Sowas nicht ganz oft.
Spannend, ja.
Ja.
Ja, und so aus deiner Erfahrung, was macht das Puppenspiel so wertvoll für die Therapie? Was ist der Schatz vom Puppenspiel?
Also ich sage immer, ich habe noch nie mehr gelernt über Kinder als übers Puppenspiel. Also weil das Spiel ist unverfälscht. Ich habe das mal in meiner Ausbildung versucht zu manipulieren, weil man ja auch selber lernt zu spielen oder nochmal anders spielt vielleicht, als man das kannte. Und ich habe einfach mal versucht, das zu manipulieren. Das hat überhaupt nicht geklappt. Mhm. Das Spiel war tot. Und das machen Kinder nicht. Mhm. Wenn Kinder ins Spiel gehen, dann spielen sie das, was sie beschäftigt.
Ja.
Und es ist immer echt. Oder Mogel ist so auch so ein Spielwissenschaftler, sagt, es geht um echtes Spiel. Also und das ist mir wichtig, echtes Spiel. Das heißt, echte Emotionen, echte Themen kommen raus. Und das, was rauskommt, ist immer okay und immer real. Mhm. Immer.
Ja.
Und du kannst so viel lesen aus dem, was Kinder dir zeigen im Puppenspiel. Und ich würde das niemals besprechen mit dem Kind. Das ist also No-Go.
Mhm.
Mit Jugendlichen, Erwachsenen vielleicht schon.
Mhm.
Die fragen das vielleicht auch. Was habe ich hier eigentlich gemacht? Mhm. So, kannst du mir das mal erklären? Ich hatte auch mal so einen 18-Jährigen. Ja? Mhm. Der hat immer gesagt, keiner darf erfahren, was wir hier machen.
Klar, das ist ja ganz wichtig in dem Alter.
Mit 18,
ja,
das darf keiner wissen. Auf keinen Fall. Und ich habe gesagt, nein, die Tür ist zu. Ich schreibe den Bericht so, dass es niemand erfahren wird, was wir gemacht haben. Das hat auch immer geklappt. Und der wollte wissen, was das bedeutet. Und dann können wir das reflektieren. Und dann kann ich symbolisch quasi aufbereiten, wie ein Traum.
Ja.
Das ist ja quasi wie eine Traumbesprechung oder sowas. Aber bei den jüngeren Kindern ist es eher wichtig, die gehen mit dem Bild von dem Spiel und mit den Emotionen, die sie dabei hatten, nach Hause. Deswegen räumen die auch nicht auf.
Du lässt es so stehen.
Ist auch nochmal wichtig, also weil der Impuls von vielen Erwachsenen ist ja immer, ja, das Kind muss jetzt aber auch aufräumen.
Ja, ja.
Und ich sage, nee, Leute, echt jetzt.
Es darf da bleiben.
Es soll sogar bleiben. Wenn jetzt ein Kind unbedingt den Impuls hat, aufzuräumen, ist das natürlich in Ordnung.
Ja.
Aber die meisten haben den nicht.
Ja, das kann ich fast der Praxis bestätigen.
Manchmal ist es wichtig, dass man das festhält und dann mache ich ein Foto oder sowas, schicke das vielleicht auch den Eltern oder sowas. Aber in der Regel ist das überhaupt nicht notwendig. In der Regel gehen die einfach mit dem Ergebnis nach Hause und es arbeitet weiter.
Das wollte ich gerade fragen. Die spielen wahrscheinlich das, du hast ja vorhin auch so ein Beispiel gebracht, die spielen das dann auch wahrscheinlich in ihrem Alltag weiter.
Das muss nicht sein,
okay.
Aber es arbeitet weiter in den Kindern. Also es ist manchmal eindrücklich, was passiert. Also ich hatte mal ein Adoptivkind, das eine unheimlich schwere Geschichte hatte aus Sri Lanka und konnte eigentlich nicht sprechen mit 5 und hat körperliche Dinge und Missbrauch. Und also das ist ein Riesenpaket.
Also so alles mitgenommen.
Alles mitgenommen, was geht. Und das hat quasi im Spiel diese beiden Welten, in denen es lebt oder lebte, miteinander verbunden und sich quasi seiner Adoptivmutter auch angenähert und sich quasi von seiner leiblichen Mutter auch ein bisschen gelöst. Mhm. Und im Alltag hat sich das dann so wiedergefunden wie... Das Kind weint auf einmal und lässt sich von seiner Adoptivmutter in den Arm nehmen. Wow. Und das war so ein Riesending.
Ja.
Das heißt nicht, dass die Spiele sich wiederfinden im Alltag, aber die Themen finden sich wieder im Alltag. Mhm. Unterschiedlich schnell. Bei autistischen Kindern dauert es manchmal viel länger, aber manchmal auch nicht.
Ja.
Also das Längste war ein halbes Jahr. Ich hatte mal ein Elterngespräch, da hat die Mutter gesagt, also mein Kind hat das und das gemacht. Und ich habe gedacht, das kenne ich doch irgendwo her. Und dann ist mir eingefallen, ja klar, vor einem halben Jahr haben wir das auf der Bühne gehabt, auf der Puppenbühne oder auf dem Bügelbrett.
Aber ist doch eigentlich schnell, oder?
Halbes Jahr.
Weil wenn man andere Therapien, das finde ich jetzt, manche Leute gehen doch jahrelang zu Gesprächstherapien.
Ja, mehr sage ich nicht.
Nach einem halben Jahr schon so ein Event. Also, wenn es das längste war, ein halbes Jahr, finde ich toll.
Vielleicht bin ich ein bisschen ungeduldig manchmal.
Finde ich jetzt toll.
Also im Prozess passiert immer irgendwas. Aber du findest es ganz schnell wieder im günstigsten Fall im Sinne von Selbstregulation.
Ja, ja, ja. Was können Puppen, was menschliche Therapeutinnen nicht können?
Ja, fast alles.
Sie kann einfach alles. Sie kann ja alles sein.
Genau. Also ich kann natürlich in meiner Puppenfigur sagen, ja, sag mal, spinnst du eigentlich? Mhm. Was soll denn das hier? Das kann ich natürlich als erwachsener Therapeut nicht tun, dem Kind gegenüber.
Ja.
Also ich habe eigentlich alle Möglichkeiten in meiner Rolle. Und wenn das Kind das zulässt, dann ist es auch in Ordnung, meistens.
Mhm.
Na, natürlich gucke ich, wie das Kind reagiert, wenn so ein Impuls kommt.
Aber gehst du dann in der Rolle, also ja, du bist in einer Rolle, aber du bist ja auch noch der Therapeut. Also agierst du auch als Therapeut in der Rolle?
Naja, das ist ja die große Herausforderung beim therapeutischen Puppenspiel.
Mhm.
Also deswegen ja auch Handpuppen sind ja eine Verlängerung eigentlich von mir selber.
Mhm.
Und das Kind weiß ja auch, wenn therapeutisches Puppenspiel funktioniert oder das Kind das annimmt, dass das symbolisch ist und abstrakt und nicht echt. Das weiß das Kind natürlich.
Ja.
Und natürlich bringst du deine eigenen Impulse in das Spiel rein, weil natürlich wird jedes Spiel je nach erwachsener Begleitperson unterschiedlich.
Mhm.
Das ist ja auch logisch.
Mhm.
Aber darum geht es nicht nur. Es geht ja schon auch um Beziehungsgestaltung miteinander. Und natürlich muss ich mal einen Impuls setzen, wenn ich merke, irgendwie das führt irgendwie nirgendwo hin oder das Kind ist hilflos oder sowas oder braucht vielleicht einen Impuls von außen. Das ist dann das, was ich natürlich geben kann, indem ich die vorherigen Spiele mir angucke und die auswerte, quasi die Symbolik rausziehe und gucke, was für Themen hat das Kind denn eigentlich. Brauchst vielleicht mehr Unterstützung von mir oder brauchst die vielleicht nicht?
Mhm.
Ist vielleicht ein Impuls gar nicht nötig? Muss ich mehr abwarten, mich zurückhalten?
Mhm.
Das kann ja auch das Ergebnis sein. Die Herausforderung ist tatsächlich, gleichzeitig in der Rolle zu agieren, die mir das Kind zuschreibt oder in den Rollen meistens sogar.
Ja, stimmt.
Gleichzeitig im Blick zu behalten, was passiert hier eigentlich und noch zu überlegen, welchen Impuls könnte ich jetzt hier setzen, damit das Kind davon profitiert oder welcher könnte hier passend sein, damit wir vielleicht einen Schritt in eine Richtung gehen, die das Kind...
Es ist ja auch eine therapeutische Begleitung.
So ist es.
Spielen hat zwar, wie wir gelernt haben, keinen Zweck, dient der Freude selbst, aber hier seid ihr ja auch in einem Prozess dennoch. Ne? Also gibt es vielleicht doch auch einen Zweck.
Nein, den Zweck hat das Spiel ja immer. Also das Spiel beeinflusst ja alle Entwicklungskapazitäten, die wir haben. Das hatten wir ja schon eben oder am Anfang. Aber
es wird nicht ausgeführt, eines Zweckes zu dienen.
Das genau.
Stimmt. Ja, das stimmt.
Also so eher.
Ne? Ja.
Und es ist manchmal auch sinnlos. Aber es hat natürlich, es ist sinnhaft in sich selbst.
So ist
vielleicht
es.
So.
Ja, genau so ja. ist es. Und dann hatten wir ja vor uns schon das Bild von dem Werkzeugkoffer, in dem das therapeutische Puppenspiel jetzt ein Werkzeug quasi für dich ist. Wann holst du dieses Werkzeug raus? Wann entscheidest du, jetzt ist therapeutisches Puppenspiel angebracht? Vielleicht kannst du auch mal ein Fallbeispiel nennen oder so ja. ein konkretes, unsere Hörerinnen sich was vorstellen können, wie du das entscheidest als Therapeut.
Also wenn ich jemanden kennenlerne, dann weiß ich schon, theoretisch besteht die Möglichkeit, dass jemand hier auch andockt. Sonst lerne ich niemanden kennen. Also ich führe keine Wartelisten oder sowas. Mhm. Wenn es dann matcht und ich das Kind hier habe, dann zeige ich dem erstmal die Räume. Und das Kind exploriert den Raum. Mhm. Und dann gucke ich, wo dockt das Kind an. Und natürlich zeige ich dem Kind auch die Puppen.
Ja. Diese Ecke da hinten.
Diese Ecke da hinten. Genau. Und wenn Kinder da hängen bleiben, weiß ich, ja, das haben wir. Das ist es. Und das ist meistens so. Die Kinder entdecken das und stehen da vor
mir. Die sprechen trocken.
Ja, wie wir, so, wie wir. Oh, oder?
Interessant. So gucken sich an, nehmen auch meine Puppe in die Hand.
Andocken, oder?
Naja, Kinder, die jetzt noch nicht auf der Symbolebene sind, die docken da vielleicht nicht an. Mhm. Die nehmen das eher funktional. Aber die gehen ganz selten zu den Puppen. Ach, die gehen eher zu den Requisiten. Ah, weil das ist ja auch das Funktionale ist ja auch das Requisit. Und die Puppen kommen vielleicht später. Mhm. Und dann überlege ich mir aber immer, wie kann ich da hingehen vielleicht? Weil das im Spiel, in der Spielentwicklung ja automatisch irgendwann dran ist. Mhm. Ne, Symbolspiel kommt automatisch vor. Mhm. So, und wenn ein Kind aber nicht merke, ah, okay, das ist das Thema, da bleibt das Kind hängen, baue ich relativ schnell mit dem Ort auf und sage, ach guck mal, lass uns doch mal überlegen, wo könnte eine Geschichte spielen. Mhm. Und dann helfe ich am Anfang. Na, gebe ich Beispiele. Gerade bei autistischen Kindern muss ich Beispiele geben oft, weil die keine Ideen so leicht entwickeln können. Mhm. Und dann sind wir eigentlich da. Geht super schnell.
Geht super schnell.
Ja.
Ja.
Aber ich bin auch schnell. Ja. Also es ist bei auch bestimmt, Gudrun auch mal gesagt, du bist sehr mutig und schnell. Das war, und das ist vielleicht, ja, ist manchmal eine Qualität und ich weiß aber auch, wo der Pferdefuß darin steckt. Mhm. Also Sachen vielleicht auch manchmal zu übersehen oder so. Aber dafür habe ich mittlerweile genug Erfahrung als therapeutische Begleitung. Aber generell sind wir schnell im Prozess. Mhm. So, also ich brauche nicht ein halbes Jahr, um ein Kind kennenzulernen. Ich übertreibe mal, was manche Leute sagen, ich brauche ein halbes Jahr, um eine Beziehung aufzubauen. Das habe ich nie.
Und es ist auch wertvoll.
Du lernst ja auch beim Spielen, lernt er ja quasi kennen.
Das ist auch viel leichter. Ja, das ist auch nochmal eine Qualität vom Spielen. Mhm. Im Spiel, wenn ich das offen mache und dem Kind signalisiere, also meine Grenze ist sehr weit, dann ist echt super viel möglich.
Ja.
Und ich bewerte das ja auch nicht. Das ist ja auch nochmal wichtig. Also ich bewerte nicht den Menschen, der kommt, woher er auch kommt, was er oder sie mitbringt, ist mir völlig wurscht. Es ist alles erstmal okay.
Ja.
Und dann landet man ganz schnell im Spiel und auch im therapeutischen Puppenspiel. Mhm. Und dann ist es unterschiedlich, wie der Prozess verläuft. Also natürlich kann das zäh sein, selbst wenn ich da schnell gelandet bin, dass ein Kind also immer wieder das Gleiche spielt. Mhm. Gerade die autistischen Kinder
also haben
das
ja oft. Also auch über Wochen.
Über Wochen. Und auch da ist nochmal wichtig, von außen manchmal zu hören, ja, aber lass das doch jetzt mal. Ist doch vielleicht wichtig. Genau. Also das ist manchmal wirklich wichtig, dass ein Kind es immer wieder spielt. Und es ist natürlich nicht immer das Gleiche.
Ja.
Es gibt immer eine kleine Veränderung oder eine Variation oder sowas.
Aber da musst du dann den Blick drauf haben, ne?
Ja, genau. Das ist dann wichtig für mich zu gucken, was ist es denn jetzt gerade und muss ich da jetzt reingehen? Oder lasse ich das noch ein bisschen so? Es ist beides auch okay.
Ja.
Ne, aber dass man da sich bewegt, ist relativ schnell. Und es ist auch relativ deutlich, wenn das nicht mehr dran ist. Also wenn Kinder aufhören zu spielen, keine Ideen mehr entwickeln, dann weiß ich, okay, damit sind wir jetzt gerade mal durch. Mhm. Und dafür ist natürlich diese andere Säule, Schöpfen, nochmal super als Alternative, weil ich dann irgendwie auf einer ganz anderen Ebene.
Da können wir jetzt gleich reingehen. Das wäre jetzt der zweite Teil quasi. Vom Spiel zur Schöpfung und dann wieder zum Spiel. Den Begriff eine Puppe schöpfen hatten wir ja von Gudrun Gauder uns aus dem Buch rausgezogen. Und sie verwendet diesen Begriff, jetzt lese ich meine eigenen Zeilen nicht mehr so richtig. Also es geht um einen schöpferischen Akt mit einer therapeutischen Wirkung und sie verwendet den Begriff eine Puppe schöpfen im Zusammenhang mit der Herstellung von Puppen im therapeutischen Setting, so wollte ich sagen. Und dazu schreibt sie, das werde ich jetzt nochmal vorlesen, neben dem Spiel Neben dem Spiel stellt das Schöpfen eigener Figuren einen wesentlichen Bestandteil dieser Therapieform dar, damit dem Klienten auf ganz andere Weise ein Blick auf sein Innenleben möglich wird. Mhm. So, wie würdest du jetzt den Prozess der Puppenschöpfung beschreiben und wann ist er angezeigt?
Auch unterschiedlich. Gibt es, glaube ich, keine allgemeingültige Antwort drauf. Aber ich finde es mal wichtig, abzugrenzen zwischen Basteln und Schöpfen. Mhm. Ne, also das war aber auch mal wichtig für Gudrun Gauder. Ja. Wir basteln hier keine Puppe.
Ja, ja, genau so habe ich das auch gelesen.
Genau, und ich meine, das, was passiert ist, quasi ja auch genau das gleiche wie beim Spielen, ist das Ergebnis offen, nicht ganz. Mhm. Also wenn sich jemand jetzt quasi einen Grundstock aussucht für eine menschliche Figur, dann ist das ja schon die Richtung ein bisschen. Aber welche menschliche Figur das sein wird, weiß man ja überhaupt gar nicht. Und wenn, ja, wenn ich Kurse mache, wo das ein Thema ist, wo die TeilnehmerInnen Figuren schöpfen, sehen die alle so aus wie die TeilnehmerInnen. Ist auch lustig.
Das können wir bestätigen.
Genau.
Ja, das können wir bestätigen.
Und man darf ja heute datenschutzmäßig, also dieser ganze Datenschutz-Bullshit, da darf man ja nicht mehr so Fotos machen. Aber
das wäre zu schön, ich denke auch. Mal,
ich habe das früher aber gemacht und ich kann mich an ein Foto erinnern, wo tatsächlich alle da standen mit ihrer Figur. Und es gibt ja da keine Vorgaben. Also ich muss ja jetzt, ich sage ja jetzt nicht, schöpfen König oder eine Königin oder sowas, sondern schöpf einfach und ich helfe dir dabei. Bei dem Schöpfungsprozess, wenn du mich brauchst. Und die sahen wirklich alle so aus,
ja,
wie ihre SchöpferInnen. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Diese Figuren sind überhaupt therapeutisch für die Mülltonne. Die sind für einen selber vielleicht schön und damit gehen die TeilnehmerInnen nach Hause und sind selig, habt ihr ja auch gesagt. Ja, irgendwie, ja, alle gehen zufrieden nach Hause. Das sind die emotional dichtesten Kurse, auch die für den Gruppenzusammenhalt. Das ist auch ganz spannend. Mhm. Die Gruppe formiert sich viel schneller und die Leute werden persönlich miteinander. Das ist wirklich total schön. Aber therapeutisch kann ich diese Figuren nicht benutzen.
Weil sie zu nah an der Person,
ja,
sind.
Ja. Stimmt, die kann man sich eigentlich sparen, ja, weil du kannst auch mit der Person direkt sprechen.
Ja, also die könnte ich jetzt keinem Kind zur Verfügung stellen. Aber natürlich,
ach, so
kann,
meinst du
so das? Meine ich das. Aber die, so aber die Person kann natürlich diese Figur,
ja,
wenn sie als Klientin kommt, in ihr Spiel einbauen. Das natürlich schon.
Das kann sie mitnehmen dann, ja.
Aber ich habe am Anfang Figuren geschöpft, einfach für mich, um das einfach zu lernen. Die sind alle nicht mehr hier, diesen, okay, Keller.
Weil die zu nah an dir waren?
Und die haben die Kinder nicht benutzt.
Das ist interessant.
Das ist automatisch. Also du lernst ja quasi in der Ausbildung, Figuren zu schöpfen, die du benutzen kannst. Also sogenannte Archetypen.
Archetypen, wollte ich gerade sagen, ne?
Genau, und die müssen ja ein bisschen neutraler sein, beziehungsweise auf den Archetypus abgestimmt. Genau.
Und das, sich selber zu schöpfen quasi als Figur, ist so ungefähr das Gegenteil von dem Archetypen.
Ja.
Das ist sehr spezifisch dann, ne?
Ja, ja, und das machen halt die Klientinnen. Wann das dran ist, super unterschiedlich. Ich sage das immer, dass es diese Möglichkeiten gibt. Wir können spielen mit den Figuren, aber es gibt auch die Möglichkeit, eine eigene Figur zu schöpfen. Mhm. Und ich muss das manchmal öfter aktiv anbieten, weil die Kinder da von sich draus nicht drauf kommen.
Ja, nicht drauf,
ne? Nee, und es ist ja auch, also ich habe ja nicht so eine Werkstatt, die man sieht. Das heißt, ich muss quasi...
Genau. Das Spiel ist nicht so, dass man
nein,
das ist nicht das nehmen und das und dann baue ich.
Ist das bewusst?
Nee, das ist ja ein bisschen aus der Not heraus.
Aus deiner Räumlichkeitssituation.
Ja, weil ich natürlich den Tisch, an dem wir schöpfen, auch für was anderes benutze.
Ja,
okay. Ich wollte
ja noch einen dritten Raum.
Ja, und ich meine, es gibt natürlich PuppenspieltherapeutInnen, die haben sowas in der Werkstatt. Das ist natürlich super.
Dann geht das aber gleich los.
Dann,
ne,
geht das
dann
wahrscheinlich gleich los.
Sofort, ne?
Ja, da bin ich sicher. Aber ich muss quasi meine Kiste holen und die Sachen präsentieren und dann den Kindern das anbieten.
Finde ich aber auch gar nicht so schlecht. Hat auch eine gewisse Offenheit, finde ich.
Ja, und dann geht es eigentlich auch schnell los.
Und dann haben wir schon gehört im Vorgespräch, das sind dann mehrere Sitzungen, 2 bis 5 hattest du, glaube ich, gesagt.
2 wäre sehr schnell.
Und dann arbeitet ihr an den Puppen. Genau, das kannst du vielleicht auch nochmal, das hattest du uns vorhin so ein bisschen beschrieben, mit welchem Material, was so die Hauptschritte sind, wie diese Puppen aufgebaut sind.
Ja, also ich nutze immer noch die Vorgaben aus meiner Ausbildung von Gudrun Gauder und Hans-Jürgen Gauder. Da gibt es natürlich auch Variationen, aber ich finde die tatsächlich immer noch am besten, auch wenn das ein bisschen aufwendiger ist, weil ich quasi einen Styrodur-Block habe. Kriege ich im Künstlerbedarf oder im Baumarkt. Baumarkt ist auch super. Ein Fundus an Spielmaterial. Also geht nicht in Spielwarengeschäfte, sondern in den Baumarkt.
Auf jeden Fall.
Und genau, den schneide ich mir quasi auf unterschiedliche Arten und Weisen zu. Es gibt quasi so einen Grundblock, der ist größer für Tierfiguren und einen quasi die Hälfte davon für menschliche Figuren. Und bei menschlichen Figuren muss ich viel, also da gibt es ein Schema, nach dem ich zuschneide. Bei Tieren ist es ja immer anders. Also ein Pferdegrundkopf sieht anders aus als ein Vogel.
Unterscheidet sich stark.
Und genau, deswegen sind die Tiere auch sehr individuell und super, noch unterschiedlicher als die menschlichen. Das heißt, ich schneide etwas zu mit einem sehr scharfen Messer. Da gab es auch schon Unfälle.
Das gibst du nicht aus der Hand.
Doch, das gebe ich aus der Hand.
Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja auch wieder spannend.
Auf jeden Fall.
Okay. Das finde ich auch gut.
Doch, und ich gebe es auch Vierjährigen in die Hand.
Ja,
also,
meinen Kindern auch sofort die Messer gegeben.
Ja, also ich passe natürlich auf. Aber Unfälle passieren, das wissen die Eltern. Und ehrlich gesagt, das ist manchmal auch eine Chance. Also bei einmal hat sich ein Kind eben in die Hand gesäbelt und hat es geblutet. Aber trotzdem ist er beim nächsten Mal wiedergekommen und hat seine Puppe weitergemacht. Ja, und das war eine Chance irgendwie für die Mutter, irgendwie sich um ihr Kind zu kümmern, was sonst nicht so leicht ist.
Okay.
Also nicht, dass ich das forcieren wollen würde.
Aus allen ergeben sich gute Möglichkeiten.
Ja, genau. Das heißt, wir schneiden etwas aus diesem Styrodurblock und haben dann quasi eine Grundform. Und bei den menschlichen Figuren drehe ich quasi aus einer Postkarte so ein Pappröhrchen, umrande das mit Klebeband mit... Ach Mensch. Kreppband, genau, danke. Damit es wasserabweisend ist, weil in der Plastiformmasse, die ich nachher drauftrage, ja auch Flüssigkeit ist. Genau, und dann nehme ich Plastiform, das rühre ich an, das ist ein Pulver, das rühre ich einfach mit Wasser an, ist total ungiftig, können die Kinder auch essen. Liegt vielleicht schwer im Magen, aber es passiert überhaupt gar nichts, das ist auch super. Und dann trage ich das möglichst dünn auf, damit die Puppen irgendwie nicht so schwer sind.
Damit modellierst du dann die Gesichtsform, den Kopf und gestaltest
quasi. Gestalte und setze quasi noch Teile
die
drauf,
Augen
wie Nase, Nase, Wangen, Mund wird dann noch draufgesetzt, Ohren auch. Bei Tieren natürlich unterschiedlich, Ohren, Hörner, was weiß ich. Und Augen werden reingesetzt mit Perlen oder Knöpfen.
Und es wird noch Farbe aufgetragen, ne?
So eine genau, und dann trocknet es an der Luft so, weiß nicht, 4 bis 7 Tage, kommt drauf an, wie dick das Material im Endeffekt ist. Oder im Ofen. Aber das brauche ich bei therapeutischer Begleitung ja nicht, weil die Leute in der Regel ja nur einmal in der Woche hier sind. Das heißt, ich kann es einfach stehen lassen. Und dann malen die das an mit Wasserfarben oder Gouache. Geht auch. Und dann gibt es eben Felle, Wolle.
Genau. Stoffe.
Und Stoffe, ja, alles Mögliche.
Ärmel als Kleidung.
Genau, um die quasi anzuziehen. Und dann habe ich relativ schnell, genau, bei Tieren habe ich einen Stab. Das heißt, es ist leichter zu spielen, so einen kleinen Holzstab. Und dann habe ich relativ schnelle Figur.
Ja, das können wir bestätigen. Die sind schlicht, auch so in der Machart finde ich sie recht schlicht, aber sie haben unheimlich viel Ausdruck und sind sehr ansprechend. Also kann ich mir vorstellen, dass sie so einen Aufforderungscharakter auch haben für die Kinder, dass man was damit machen will, zumindest wenn es dann die richtige Puppe ist. Warum Handpuppen?
Und nicht andere Puppen?
Naja, wir haben ja meine mitgebracht, ne? Das ist ja auch eine Puppe und ist ja keine Handpuppe. Und mit was ist der Sinn, dass es eine Handpuppe ist?
Ja, ich hatte
keine Marionette, keine Gliederpuppe.
Also, theoretisch, sagen wir mal, theoretisch kannst du alles benutzen.
Ja, dann.
So, finde ich. Und auch das ist, also da wäre ich nicht dogmatisch. Und da gibt es sicher unterschiedliche Haltungen zu. Mhm. Aber die Handpuppen haben den Vorteil, dass ich eben reingehen kann mit meiner Hand und das schon ein Teil von mir wird. Das ist der große Vorteil an Handpuppen.
Ja.
Und natürlich, und ich kann damit auch schnell an die Handlung gehen, weil ich quasi mit einem kleinen Finger und meinem Daumen, also die haben ja keine genähten Hände oder sowas, das heißt, das sind meine eigenen Finger, kann ich halt in Handlung gehen damit.
Ja, finde ich auch.
Das ist der Vorteil.
Ich finde dieses Bild mit dem in die Puppe schlüpfen und gleichzeitig in die Rolle, das finde ich ganz schön. Und was du auch gesagt hast, ne, dass dir der Arm ist ja dann die Verlängerung, also vom Herzen auch, ne? Und dann in die Puppe. Also, und es ist noch, man spielt eigentlich mit sich selbst auf Augenhöhe auch.
Ja.
Finde ich auch interessant.
Genau, du hast jetzt auf der Hand, ne? Zeigefinger in den Kopf, kleiner und Finger und Daumen sind quasi Hände.
Ja, Laura hat sich gerade die Hexe mal übergestülpt oder ist in die Hexe geschlüpft.
Deswegen ist das so unkompliziert. Also ich schneide einfach 2 Löcher in die Ärmel oder so und dann habe ich Hände.
Ja.
Und das ist aber wirklich diese Verlängerung vom eigenen Ich.
Genau.
Und auch eine emotionale Komponente ist natürlich wichtig. Es ist viel leichter dann quasi damit zu agieren. Aber ich habe auch schon Playmobil- und Duplo-Figuren benutzt oder Schleichtiere sind beliebt oder sowas. Ist aber nicht so nachhaltig.
Hm, glaube ich. Wirkt dann anders, ne?
Ja, und ich kann natürlich, habe da natürlich begrenzte Möglichkeiten, die selber zu machen. Hm. Also ich kann keine Duplo-Männchen herstellen. Ja, ja, ja. Weil ich keinen 3D-Drucker habe.
Und noch mal auch nicht so ein wirkliches Erlebnis.
Nein. Genau. Ist ja auch fern von Technik. Also nur mal wichtig. Stimmt. Ich meine, das, was die Kinder hier erleben, ist oft ganz fern von ihrem Alltag, weil sie das oft nicht mehr machen. In Schulen wird es oft nicht mehr angeboten, Handwerken. Ja. Vielleicht hat man Kunstunterricht und da wird gemalt, aber eine Figur schöpfen, das höre ich eigentlich nicht.
Ja, und du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, dass das auch ein, eine wichtige Erinnerung für die ehemaligen Klientinnen ist, dass sie ihre Figuren sich aufbewahren und teilweise dann im Erwachsenenalter auch nochmal sich darauf beziehen irgendwie. Ne? Und scheinbar sie als Begleiterin in ihrem Umfeld behalten und sich erinnern an den Prozess.
Ja, das kommt ganz oft vor. Ne? Also gerade autistische Menschen haben Schwierigkeiten, positive Erinnerungen sich zu bewahren oder überhaupt hochzuholen. Aber ja, auch andere Menschen. Also wenn man in einer Krise ist, hilft einem das ja manchmal auch, eine positive Erinnerung zu haben. Und diese Figuren, genau, bedeuten dann etwas für diese Menschen. Die verknüpfen das natürlich oft an mich als Person oder halt an den Rahmen, in dem wir uns begegnet sind. Und dann sind die einfach da. So, und die dürfen damit ja auch alles machen. Das finde ich auch nochmal wichtig. Also wenn ein Kind eine Figur schöpft, heißt das nicht, dass das Kind damit spielen muss.
Ja, das wäre jetzt auch nochmal eine Frage. Jetzt, dann schöpfst du mit den Klientinnen diese Puppen. Und was passiert dann? Also spielt ihr dann damit oder ist der Prozess dann mit dem Schöpfen abgeschlossen?
Ich würde sagen, idealerweise spielen wir damit. Das hat natürlich nochmal einen Mehrwert, wenn ein Kind eine eigene Figur schöpft und die dann in die Interaktion im Spiel bringt. Dann weiß ich eigentlich, es ist mehr noch dichter an seinen eigenen Themen dran. Das ist aber auch ganz schön schwer.
Ja, hast du schon gesagt.
So, und für die AutistInnen besonders, finde ich. Aber passiert schon. Und dann, es hängt ein bisschen vom Schöpfungsprozess ab. Ich hatte euch ja dieses Fallbeispiel von einem Jugendlichen, jung, so hochintelligent und sehr rational. Der wollte unbedingt einen Eisbären machen und dieser Kopf wurde immer kleiner. Und ich habe gedacht, also wie klein willst du den noch schneiden? Das war nicht gut, es musste noch mehr ab und so. Und dann war er halt ganz klein, er war ganz verzweifelt und hat gesagt, oh, das sieht aus wie eine Maus, es wird nur eine Maus und dann ist kein Eisbär. Und ich so, ach, warte mal. Das wird schon noch ein Eisbär, wenn du das willst. Mhm. Und dann wurde es auch ein Eisbär. Und dieser Eisbär war zum Beispiel unheimlich wichtig für seine Geschichte. Mhm. Also ich glaube, wenn man so in diesem Prozess des Schöpfens auch so mit sich ringt und da nochmal umentscheidet und vielleicht auch mal unzufrieden ist und da in die Auseinandersetzung geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, auch oft höher, dass die Kinder das spielen. Mhm. Aber es gibt auch Kinder, die machen dann die Figur. Mhm. Ich hatte mal einen, der hat die gemacht und hat sich angeguckt und hat gesagt, aha. Und dann hat er die weggelegt und mitgenommen und die ist nie wieder aufgetaucht.
Ja. Dann war das auch möglich.
Vorbei. Ja. Abgeschlossen. Und ich meine, die Kinder dürfen die wegschmeißen, die dürfen die kaputt machen. Das liegt nicht mehr in meiner Hand.
Das ist gut.
Das kontrolliere ich nicht.
Gibt es Puppen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Dann hat es jetzt den Eisbären
von Kindern
genannt. Ja, irgendwie sowas, eine schöne, besondere Geschichte vielleicht.
Also der Eisbär
war schon... Oder kann auch so in Richtung... Vielleicht auch mal Fallbeispiel gehen. Vielleicht, wenn das jetzt nicht zu persönlich dann ist, aber... meine Figur, wo du vielleicht ein bisschen auch erläutern kannst, was war da das Thema vielleicht?
Ja, also bei diesem Jungen, ich bleib mal bei dem Eisbären, der hat tatsächlich über ein Jahr, ich müsste das vielleicht nochmal veröffentlichen, vielleicht in einem nächsten Artikel, weil das so interessant ist. Also der hat tatsächlich über ein Jahr eine Geschichte gespielt und es war eigentlich eine Reise zu sich selbst. Mhm. Und der hat Hürden überwunden mit diesem Eisbären. Mhm. Und der Eisbär hat andere Figuren kennengelernt und sich mit denen auseinandergesetzt, Dinge ausprobiert, ist auch gescheitert in Situationen. Und dann war diese Reise zu Ende und die Therapie war auch zu Ende. Und dann habe ich den, die Eltern wollen das dann oft nicht, weil es so schön ist und so gut läuft, aber für mich war klar, nee, das ist gut, wenn wir jetzt aufhören.
Ja.
Und dann hat er diese Figur mitgenommen.
Ja. So. Und wenn wir mal auf der Symbolebene jetzt bleiben, was wäre denn, was symbolisiert der Eisbär?
Ja.
Oder der Bär ist Stärke.
Also, den, das kann ich, also genau, was ist Eisbär? Ja, was ist das? Also der, es kann sehr gefährlich sein. Ich kann ja mal einfach gucken, was ist ein Eisbär? Der ist sehr gefährlich, aber auch impulsiv, glaube ich. Aber auch dieses Element von Kälte.
Habe ich auch gerade gedacht. Kann in
einer Umgebung leben, wo es sehr kalt ist.
Sehr kalt, aber der hat auch ein dickes Fell.
Ja,
hat ein dickes Fell. Dickes Fell ist auch nochmal wichtig.
Und ein weißes Fell.
Ja, ein dickes, weißes Fell. Umsorgt, sorgt aber auch für seine Nachkommen, ist auch nochmal wichtig. So. Aber da war zum Beispiel, und ich muss das in meinem Kontext sehen, ich kann nicht isoliert eine Figur deuten. Ich muss es immer im Kontext der Lebenswirklichkeit des Menschen betrachten, der zu mir kommt. Und bei dem war zum Beispiel sehr stark emotionale Kälte von Seiten seiner Mutter. Und ich glaube, das war auch im Eisbären drin. Und der Eisbär wurde aber später auch bunt. Also der hat sich dann verkleidet und hat mal andere Rollen ausprobiert. Das ist auch interessant, dass er in dem Spiel Rollen ausprobiert. Sehr außergewöhnlich fand ich das.
Und der Eisbär ist ja auch so ein bisschen paradox. Auf der einen Seite diese Kälte, ne, wo er lebt. Auf der anderen Seite war Bärenfell ist ja was ganz Warmes, Kuscheliges auch. Ne? Also wahrscheinlich hat er seine Mutter auch vielleicht so erlebt. Also, dass
sehr ambivalent. Kälte und ambivalent.
Anders können.
Sehr ambivalent. Das war sehr auch mit Gewalt behaftet. Also war ambivalent. Und zum Schluss aber besser.
Ja.
Also ich weiß, es war cool. Es war so eine Riesenkrise in dieser Familie. Auch kurz vor einer Trennung. Und der Papa ganz weich und die Mutter sehr hart.
Und was war dann für dich der Punkt, weil du gesagt hast, du hast deutlich wahrgenommen, für dich ist die Reise dann hier beendet. Es ist gut jetzt, wie es ist. Kannst du dich erinnern, woran du es festgemacht hast? Hatte der Eisbär dann, weiß ich nicht, ein buntes Fell oder ist der Eisbär gewachsen?
Weil nee, der ist irgendwo angekommen.
Ach, der ist irgendwo angekommen.
Der ist angekommen. Ja, die Reise war einfach zu Ende. Der ist nach Hause gekommen.
Oh, schön.
Und das war, also man hat nicht immer so runde Abschlüsse.
Mhm.
Also bestimmt nichts. Aber in dem Fall war das so. Und die Figuren, die mir sonst in Erinnerung bleiben, sind natürlich auch die krassen. und ich meine, das ist ja halt das Coole, Kinder können alles schöpfen, was sie brauchen und ich habe nicht alles da, auch bewusst nicht alles da, damit sie auch quasi eine Idee entwickeln von, was sie brauchen.
Ja.
Und ich hatte mal ein Kind, der war auch so unter Spannung und der brauchte so brutale Sachen, so wie ein Falke mit Blut verschmiertem Schnabel, das musste noch runtertropfen. Und der musste das irgendwie, also der wurde viel gemobbt. Also ein ganz kluger, ganz hübscher Junge. Und er hatte viele Mobbing-Erfahrungen und da hat sich so viel in dem aufgestaut.
Ja.
Und der hat auch mal einen Massenmörder geschöpft. Also das war seine Bezeichnung mit Narbe und so.
Also alles, was in diese Wut oder was er nicht, also das, was er erlitten hat quasi. Und ihn dann wieder stärken konnte, musste dann Fantasie, dass er immer alle irgendwie...
Also der musste seine aggressiven Impulse kanalisieren, was ja auch total logisch ist.
Ja,
und Aggression ist ja auch was Gesundes, also ist ja nicht nur negativ. Und dieser Massenmörder ist in die Schule gegangen und dann haben wir einen Amoklauf gespielt.
Okay.
Und das ist ein krasses Bild. Also ich habe ein rotes Tuch gehabt und habe das hochgehalten und musste schreien.
Wow.
Und musste wirklich 10 Minuten lang schreien. Ich habe zwischendurch aufgehört und gefragt, ist genug?
Das war er, der wollte, dass
und
du
er hat
länger
gesagt, schreien. Nein, es ist nicht genug. Okay. Du musst schreien. Und ich habe das gefilmt sogar und habe ihn dann gefragt, möchtest du das angucken? Und das war ganz klar für ihn auf nein.
Ja.
Das konnte er nicht angucken. Und
wie alt
ich habe mir, wie alt war der? 12 oder 13, würde ich sagen. Oder zwischen 11 und 13, bin ich mir nicht sicher. Irgendwie so. Aber danach, nach diesem, das war krass, das zu containen. Und ich war danach wirklich sehr erschöpft. Und das ist auch wieder so, ne? Also gehst du da mit? Weil immer, wenn ich das erzähle, schnappen Menschen nach Luft in Kursen oder so. Weil, und auch ganz viele sagen, ich könnte da nicht mitgehen.
Aber ich glaube, es ist super wichtig, da mitzugehen, weil das ist ja so viel... du verhinderst damit ja quasi, dass sowas in echt passiert, indem dass diese Fantasie gespielt wird.
Genau, und diese Fantasie ist okay.
Absolut.
Weil auf der Puppenbühne ist alles erlaubt.
Ja, genau.
Es sei denn, es geht gegen mich als Person. Das ist nicht erlaubt.
Ja.
Da würde ich eine Grenze setzen.
Ja,
es passiert aber, ich würde nicht sagen nie, aber es passiert sehr, sehr selten. Und bei dem war das wie eine, es war so eine Erleichterung. Und der hat sich aufgebaut. Der hat einen Freundeskreis sich aufgebaut. Und heute studiert er Schauspiel. Auch ganz spannend.
Irre.
wirklich ganz spannend. Ja. Ne? Und das war aber so wichtig. Und ich meine, das ist nicht das krasseste Beispiel, das ich habe. Ja. Es gibt durchaus noch extremere Dinge, wo mir selber auch übel wird. Okay. Und das ist immer die Frage, wie weit gehst du? Dessen muss man sich bewusst sein, weil das Puppenspiel schon so viel eröffnet an Möglichkeiten. Ja, ja. Und das und eine hohe, ich würde sagen, Toleranz auch bedarf von Menschen, die das begleiten.
Ja.
So, und die hat nicht jeder und das ist auch in Ordnung.
Ja, ja.
Und wenn ich das unterrichte, sage ich immer, ihr müsst euch aber dessen bewusst sein, wo eure Grenzen sind.
Ja, das denke ich ist ganz wichtig, ne? Weil jeder Begleiter hat da eine andere Grenze.
Ja.
Jemand anders hätte das vielleicht schon nicht mehr halten können. Man hat gesagt, nee, Amok auf der Schule, an der Schule kann ich nicht mitmachen.
Ja, und ich meine, oder ich habe einen junge Transperson gerade in therapeutischer Begleitung, die sagt, na immer, wenn ich über meine Suizidgedanken gesprochen habe, dann wurde ich in die Klinik angewiesen. Mm. Und das ist natürlich ungünstig, würde ich mal sagen, und das untertrieben. Mm. Und das ist nie mein Impuls. Natürlich passe ich auf und hole mir auch Menschen ins Boot, wenn ich merke, es wird hier gefährlich.
Ja, ja.
Aber es ist doch erstmal gut, wenn jemand mit mir darüber spricht.
Ja.
Und vielleicht ist es gut, das im Raum zu lassen, damit das eben nicht bedrohlich wird.
Ja.
Und das ist eigentlich auch meine Erfahrung. Wenn ich das contain kann und der Person signalisiere, egal im Spiel oder im Gespräch, ich bleibe hier bei dir und bin an deiner Seite und du kannst mich nutzen als therapeutische Begleitperson, egal was du hier lässt, dann bist du im Prozess und dann ist es auch heilsam.
Genau, das denke ich auch. Da wird schon ganz viel passieren dann. Ne? Da musst du gar nicht weiterspielen im Sinne von eine positive Auflösung des Amoklaufs. Ne?
Nein, und ich meine, wenn ihr das runterbrecht oder wenn wir das alle runterbrechen, auch mit den jüngeren Kindern, die besten Sachen sind immer, wenn die Eltern mir Fotos schicken von schlafenden Kindern im Auto. Also, oder wenn die sagen, ach, zu Hause ist mein Kind eingeschlafen. Dann ist ja super gut. Mhm. Also dann geht es weiter. Dann verarbeiten die Kinder das und träumen vielleicht oder auch nicht. Aber das Ergebnis ist im besten Fall immer Selbstregulation und Auseinandersetzung.
Ja.
So. Ne? Und Entlastung. Genau. Ich will, dass die Leute entlastet hier rausgehen. Und ich will die nicht mehr belasten.
Ja.
Weil ich meine, sowas geht es ja auch. Eigene Therapieerfahrung, die ich nicht weitergeführt habe. Mir ging es schlechter als vorher, weil ich bewertet wurde oder sowas. Das wird mir überhaupt nicht einfallen.
Ja.
Das heißt nicht, dass ich nicht einen Konflikt austragen kann. Heißt das nicht.
Ja. Schön. Bei uns tauchen die roten Schuhe oft auf. Wenn wir Puppen machen in den Kursen oder wenn wir bekommen ja auch so Bestellwünsche von Kundinnen, die dann sagen, wir wünschen uns die und die Puppe. Und oft ist so eine, was immer wiederkehrt, ist der Wunsch nach roten Schuhen. Wie würdest du mit sowas umgehen? Oder wie würdest du
sie
dich...
Sie bestellen?
Ja, sofort. Also wir fertigen sie dann natürlich an und die Puppe wird dann rote Schuhe tragen. Aber wenn man jetzt selber eine Puppe macht und irgendwie spürt, und die roten Haare, das sind so zwei Symbole, würde ich sagen, die in unserer Arbeit häufig wiederkehren. Rothaarige. Und wenn man jetzt als Mensch, der sich diese Puppe selber angefertigt hat oder Mensch, der sich so eine Puppe wünscht, sich diesem Symbol auch mal nähern will, wie würdest du das...
Mit der Person?
Nee, selbst. Also sag mal, ich bin jetzt eine Kursteilnehmerin und ich habe mir eine Puppe gemacht und mir ist ganz wichtig, dass diese Puppe rote Schuhe anhat. Und die geht dann mit dieser Puppe nach Hause. Was könnte man dieser Person mit auf den Weg gehen, wie sie nochmal auf die Schuhe gucken kann? Wie sie sich dem Thema rote Schuhe zuwenden kann?
Ich würde vielleicht nochmal anders rein. Ich würde einfach mal überlegen mit der Figur, was bedeutet die Farbe Rot für dich? Was verbindest du damit? Mhm. Und das ist ja schon ganz, das ist ja eine sehr, du hast ja auch noch eine rote Jacke an, ne? Das ist ja eine sehr, sehr starke Farbe, die natürlich viel erinnert an was Rebellisches, an Emotionen, Wildsein, Energie, Blut.
Genau.
Also das hat alles was Energetisches. Pippi Langstrumpf hat rote Haare, das fällt mir. Oder rote Schuhe, Dorothy, Zauberer von Oz.
Genau.
Haben ja eine große Bedeutung, Macht. Rot ist Macht, Selbstermächtigung. Steckt so viel drin. Einfach da nochmal hinzugucken und auch zu überlegen, überleg mal, ob du daran weiterarbeiten willst. Oder guck mal, ob du da ein Thema findest, wofür du vielleicht Unterstützung brauchst. Oder was du vielleicht in deinem Alltag wiederfindest. oder größer machen kannst.
Wie du das Rot wieder in deinem Alltag findest, in deinem Leben findest. Und sei es, muss gar nicht sein, dass man selber die roten Schuhe wieder anzieht, ne? Oder könnte sein, muss aber nicht.
Nee, muss überhaupt nicht. Mhm. Ich finde es überhaupt nicht. Also, aber ein bisschen mehr Rot und wäre vielleicht nicht schlecht im Sinne von Aktivierung. Ja. Also es hat auch was Aggressives, ne? Also ich finde, ich habe jetzt eine Artikelreihe, schreibe ich gerade, und da war dann, war das Layout einmal rot. Und ich habe gedacht, nee. Das geht überhaupt nicht. Ja, das
schreit ganz schön. Ne?
Also das geht um Co. und Selbstregulation. Das darf nicht rot sein, es muss grün sein.
Ja, das ist halt schwierig.
Ja. Und jetzt ist es halt schwarz. So. Sehr neutral. Aber nee, dann, manchmal geht es auch nicht. Aber wenn jemand das selbst wählt, würde ich mir gucken, wo spielt das vielleicht eine Rolle und wo kannst du es noch weiter suchen.
Und ja, wir haben ja auch, als wir uns jetzt hier kennengelernt haben im Vorgespräch, haben wir auch von unseren Kursen erzählt, dass wir eigentlich aus dieser Erfahrung stark kommen. Diese Kurserlebnisse mit den Frauen, es sind auch eigentlich so 99,9% Frauen, dass wir diese Kursräume als sehr heilsam, verbindend, angenehm empfinden und da auch beobachten, dass dieser Prozess des Puppenmachens oft also mindestens genauso wichtig ist, wie dann diese fertige Puppe mit nach Hause zu nehmen. Und es ist jetzt schon so, dass diese Kursarbeit eher was technisch-praktisches hat. Also die Leute kommen dahin, wissen, am Ende dieses Prozesses wird eine Puppe stehen. Wir leiten das an, Schritt für Schritt. Hm. Es ist nicht nur technisch, es entsteht auch Gespräch, es entstehen auch sehr tiefe Gespräche. Aber wie könnte man jetzt vielleicht auch so aus deiner Ausbildungssituation her gedacht diese heilsamen Prozesse, die in diesen Kursen dann stattfinden, vielleicht in dem Rahmen auch noch mal mehr anstoßen? Also wir kommen jetzt mehr so von daher, Anleitung, dass wir machen jetzt das und danach das, aber wie könnte man vielleicht in so einem Rahmen vielleicht hier und da auch mal einen Impuls setzen, sich mit der Puppe noch mal mehr zu verbinden oder was auch immer?
Naja, zum Beispiel, indem man die Puppe verortet. Mhm. Also wo soll die hin?
Ah ja.
So.
Ja.
Also dass
da kommt das Sofa ganz oft.
Ja, genau.
Zumindest wenn es eine Puppe für eine erwachsene Person ist.
Wo sie dann sitzt und da, also das wäre dann eine Dekopuppe oder was?
Naja, sagen wir so, wir reden jetzt mehr über Menschen, die für sich selber eine Puppe machen, Erwachsene. Mhm. Natürlich, das Gros kommt schon für die Kinder, aber es sind in jedem Kurs auch ein, zwei Leute, die gleich zu Anfang sagen, ich bin hier für mich und ich mache die Puppe für mich. Und wenn du die Leute fragen würdest, wo soll diese Puppe verortet werden, würden sie sagen, die soll da auf dem Sofa sitzen.
Ja, aber das ist doch ganz schön. Also im Endeffekt, das hat ja auch was für Gemütlichkeit oder irgendwie ein Teil von mir muss, also den will ich vielleicht manchmal angucken, weil ich was Positives damit verbinde. Also ich würde die verorten. Man kann natürlich auch überlegen, lässt man mal einen Steckbrief schreiben oder so zu den Puppen. Wer ist das denn eigentlich, der da entstanden ist? Kriegt hat die einen Namen? Ja. Kommt die irgendwo her? Hat die eine Geschichte oder ist das nicht so?
Ja.
Ne? Das ist zum Beispiel der Clown, der ist halt da, so, hat keine Geschichte irgendwie. Aber eine Puppe, eine Figur hat vielleicht eine. Und ich meine, manche Kinder machen das auch. Ich habe auch schon Kinder, die also biografisch richtig was entwickelt haben zu einer Figur. Hat die eben eine Geschichte und manche eben nicht.
Manche eben nicht. Es fällt mir auch gerade ein, dass es auch viele Puppenmacherinnen gibt, die im Grunde als Puppenkünstlerinnen tätig sind. Die schöpfen dann auch wunderschöne Puppen und sie verkaufen sie mit einer Geschichte. Also da wird dann wirklich eine aufwendige Geschichte teils auch fotografiert, also dass die Puppe dann in einem bestimmten Setting fotografiert wird und dann eben eine lange, ausufernde Geschichte, Persönlichkeitsbeschreibung und das auch scheinbar etwas ist, was bei den Kunden gut ankommt, dass sie sich über so eine Geschichte dann auch identifizieren und verbinden können. So. Und das ist eine schöne Idee. Also
das merke ich sogar bei, also ich mache es bei meinen Puppen meistens auch, dass sie einen Namen kriegen und so ganz ich wirklich, während ich es hinschreibe, kommt es mir. Und es ist dann ganz, weiß ich nicht, verbunden mit dem Wald oder verbunden, tanzt gerne, was auch immer, singt gerne. Und das macht dann schon ganz viel bei den Menschen, merke ich. Weil sie schreiben, oh, ich hätte dann gerne, weil ich habe einen schönen Wald in der Nähe oder sowas. Ne? Dann merke ich, dass manchmal hilft es dem
nochmal so einen Zugang zu schaffen,
der Kreativität und der Fantasie, so ein kleines Türchen aufzumachen, um dann solche Welten zu betreten.
Ich meine, ich glaube, wichtig, ihr könnt das wahrscheinlich einfach so, ich auch. Aber viele Erwachsene können das nicht.
Ja, das ist es nämlich.
So. Also was ich oft höre von Eltern, wenn ich mit den Kindern spiele und irgendwas entwickle, was nicht da war, so, was wir einfach entwickeln, weil ich brauche eigentlich nicht viel Material. Sagt sie, wie kommst du da drauf? Warum fällt dir immer was ein? Mir fällt immer nichts ein. Ja, das ist glaube ich, echt das, das ist wirklich das Thema. Und ja. Weil man sich selber unter Druck setzt oder einfach nicht mehr spielt.
Ja, weil man es nicht mehr kann.
Weil man es genau,
ja, die Tür zugemacht hat zum Spielen.
Genau. Und ich spreche auch viel von spielerischer Haltung oder habe da ein ganzes Kapitel auch geschrieben in einem Buch, weil ich das so wichtig finde. Wie können wir uns das erhalten? Und das geht nicht immer im Alltag, weil der Alltag oft stressbehaftet ist. Ja. Aber trotzdem immer wieder so Momente zu finden. Mhm. Und das ist ja in Bezug auf sowas auch so.
Ja, ja.
Ich ticke was an, geb dir so ein Häppchen. Aber was du damit machst, ist eigentlich dein Ding. Und das finde ich auch wichtig. Ich würde nicht zu viel vorgeben.
Ja.
Ich würde aber anstoßen, einen Impuls setzen, zum Beispiel durch das, was ihr gesagt habt.
Naja, und dann sind doch, das erlebe ich auch so in den Kursen, dass es sind ja hauptsächlich Mütter mit kleinen Kindern und die kommen alle aus dem Stress, teilweise noch mit Erwerbsarbeit, Fürsorge sowieso. Und dann ist da so ein Raum, dann sind da so 2 Tage, wo sie mit anderen Frauen sitzen oder nur mit sich selbst, manche sagen auch kein Wort, und erleben vielleicht zum ersten Mal seit 2, 3 Jahren ein Wochenende nur für sich.
Mhm.
Und wenn man da noch, also die Puppe zu machen ist schon viel und berührend und belebend, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es in so einem Raum Menschen auch leichter fällt, dann vielleicht auch eine Geschichte zu schreiben oder irgendwie noch was draus drumherum zu entwickeln, und dass man einfach diese Räume natürlich auch anbieten muss. Im Alltag schaffen wir das, glaube ich, alle wenig. Ne? Und ob du dann in den Kurs gehst oder dir eine Therapie suchst, wo du dann eben deinen Entwicklungsspielraum auch nutzen kannst. So, ne? Sind wir vielleicht wieder da
angekommen. Ja, ich glaube, wir brauchen die Bubble. Also ich meine, jeder hat seine Bubble.
Mhm.
Ob das mit bestimmten Gruppen ist oder Themen oder Menschen oder was weiß ich. Und ich glaube, es ist das ist ja auch eine Bubble. Das ist nicht Alltag, was ihr dann anbietet. Das ist nicht so wichtig, sondern es geht nur darum, um das. Und dann gehe ich vielleicht irgendwann wieder nach Hause in meinen Alltag. Aber in der Bubble ist so viel möglich.
Mhm.
Deswegen funktioniert ja auch Therapie. Ich habe eine Bubble und die Bubble ist möglichst uneingeschränkt sicher. Das geht natürlich nicht immer hundertprozentig, aber möglichst. Und deswegen funktioniert das. Deswegen kann ich ja auch meine Themen besser bearbeiten. Sonst würde es nicht funktionieren. Sonst würde ich es nicht tun.
Genau so ist es. Wie, du würdest es schlicht und einfach nicht tun.
Nein, ich würde es einfach nicht tun. Und ich meine, warum fangen Kinder an zu spielen? Weil sie sich sicher fühlen. Kinder, die sich nicht sicher fühlen, spielen eben nicht. Ne? Ganz einfach, das ist total simpel.
Ja.
Und das ist natürlich dann wieder die Leistung von den Erwachsenen. Was muss ich denn tun, damit mein Kind spielen kann?
Mhm.
Und das ist bei Kindern, die jetzt zum Beispiel neurodivergent sind, ein bisschen komplizierter als bei neurotypischen.
So, wir sind eigentlich am Ende angekommen.
Spannend.
Wir sind doch wieder beim Entwicklungsspielraum angekommen. Ja, den wir uns auch mit selbstgemachten Puppen irgendwie...
Ich glaube, das hört nie auf.
Ja.
Das finde ich nochmal wichtig. Also ich kriege ja oft solche Fragen wie, wie wird sich mein Kind entwickeln? Wie wird es sein in 10 Jahren? Wird es selbstständig werden? Oder solche Dinge? Wird es sprechen? Immer, das weiß ich nicht. Aus meiner Erfahrung heraus kann man das nicht wissen. Aber ich kann natürlich schon aufgrund meines Wissens und meiner Erfahrung bestimmte Prozesse anstoßen. Und ich sage immer, ich habe die Haltung, alles ist theoretisch möglich. Natürlich stößt man praktisch irgendwann auch mal an Grenzen. Was ich okay finde, wenn jemand nicht anfängt zu sprechen, aber vielleicht anders kommuniziert. So, finde ich auch okay.
Ja,
passt halt nicht so gut in unsere Schubladen rein. Aber das ist auch nicht mein Ziel. Aber diese Haltung, alles ist theoretisch möglich, das ist für mich das sind Entwicklungsspielräume. Mhm. So, die müssen einfach offen bleiben. Und ehrlich gesagt, manchmal ist es auch so, dass die Eltern sich nebenbei irgendwohin entwickeln, ohne dass ich das forciert habe. Natürlich denke ich das mit, aber... also genau, dass ich immer auch mit dem System arbeite, oder systemisch ist ja so ein schönes Wort, was immer alle haben wollen. Manchmal sage ich das extra.
Wenn es jemand hören will.
Ja, das wollen immer alle hören. Sage ich schon öfter mal. Oder ganzheitlich ist auch so ein Wort, das finden alle toll. Und ich denke mal so, ja, ob ich es jetzt gesagt habe oder nicht, macht keinen Unterschied für mich. Weißt du? genau, aber dass das offen bleibt und Eltern sich das auch trauen. Irgendwie über den Tellerrand hinaus zu denken. Mann, wie wichtig ist das? Und dann eröffnet sich was. Aber wenn ich vorher schon bei meinem Teller Suppe stehen bleibe, komme ich vielleicht nicht zum Hauptgang.
So ist das. finde ich ein ganz...
Offenheit, genau, ja. Zum Schlusswort eigentlich, das Offenheit, ne? Das ist das Wichtige, sich wirklich für alle Möglichkeiten
offen zu halten. Und dass alles theoretisch möglich ist, finde ich schön. Danke. Ja, wir hoffen, wir konnten euch mit dem Gespräch das therapeutische Puppenspiel so ein bisschen näher bringen. Und ja, vielleicht spricht euch das Thema an. Also ich habe richtig Lust, jetzt nochmal tiefer einzutauchen. Und wenn ihr das auch wünscht, wir werden euch so ein paar, ja, ich habe schon mal geschaut, ich Bücher verlinken und Ausbildungsmöglichkeiten, vielleicht auch eine Liste mit Therapeutinnen habe ich auch gefunden. Und
die Webseite von Andrea.
Genau, das werden wir alles verlinken. Und vielleicht habt ihr Lust, selbst oder mit euren Kindern auch in so einen, euch professionell begleiten zu lassen mit einer Puppenspieltherapie. Das, genau, vielleicht war das auch hier ist das auch ein Angebot. Also André, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war sehr schön.
Oh, ist sehr schön. Und wir wollen an der Stelle auch nochmal Gudrun Gauda danken, die den Kontakt vermittelt hat und uns diesen wunderschönen Begriff der Puppenschöpfung geschenkt hat. Und ich fand es so schön, schon im Vorgespräch, dass du diese Formulierung so selbstverständlich verwendet hast, eine Puppe schöpfen. Mir kommt da noch nicht so leicht über die Lippen, aber bei dir ist das so ganz natürlich und hört sich schön an.
Ja, danke Gudrun und Hans-Jürgen. Also vielen Dank auch nochmal von mir dafür. Das wird mein Leben für immer begleiten.
Schön. Machst du uns noch eine?
Ich mache uns noch ein bisschen.
Also wir verabschieden uns.
Ja, wir verabschieden uns und ich werde hier nochmal das Xylophon. Ist das ein Xylophon?
Nein. Glockenspiel.
Ein Glockenspiel, danke schön. Weil ich meine Kalimba Sansula vergessen habe. Werde ich nochmal hier spielen. Tschüss.
Tschüss.